ARD.
Daniel, erinnerst du dich? Fast genau auf den Tag vor 5 Jahren saßen wir in so einem kleinen Studio, relativ orange alles zufällig, stimmt, und haben unsere erste Folge aufgenommen.
Erinnerst unter einem noch? Kronleuchter, genau. Ja, das ist gar nicht weit von hier, einmal so über die Straße rüber.
Genau, es war ein bisschen improvisiert alles, mhm, und es klang so. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Bücher-Podcasts.
Eat, Read, Sleep.
Ich finde, es klingt nicht viel anders als jetzt, oder?
Younger as ever sind wir.
Genau. Am 12. Juni 2020 ist die erste Folge Eat, Read, Sleep online gegangen.
Damals warte zu zweit. In der dritten Folge bin ich dann dazugekommen und ich glaube, wir hätten damals alle nicht gedacht, dass wir 5 Jahre später jetzt so eine große Geburtstagsparty feiern mit 1200 Gästen.
Wahnsinn. Irre. Ja, in Hannover war das mit einer Bühnenshow und mit einer Eat, Read, Sleep Erlebniswelt mit allem drum und dran und Zip und Zap im Foyer. Zum Beispiel mit einer großen All-Time-Favorite-Wand mit ganz vielen Buchtiteln, wo man sich fotografieren konnte. Mit einer Landkarte, wo man sich mit einem kleinen Punkt verewigen konnte auf einer großen Landkarte. Hier höre ich Eat, Read, Sleep. Es gab auch Eat, Read, Sleep Cocktails, zum Beispiel Sturmhöhe Spezial. Und es gab auch so ein großes Eat, Read, Sleep Bonbonglas, wo man raten konnte, wie viele Bonbons wohl drin sind. Ein richtiges kleines Eat, Read, Sleep Disneyland war das.
Ja, und in dieser Jubiläumsfolge wollen wir alle, die nicht dabei waren, nochmal mitnehmen auf diese Party. Es wird ein paar Ausschnitte geben aus der Show, in der wir alle wirklich alles gegeben haben, um unsere und eure Begeisterung für Bücher, ich sag mal, sehr vielfältig zum Ausdruck zu bringen.
Oh ja, wir sind über so einige Schatten gesprungen, würde ich sagen. Und Bilder davon findet ihr übrigens auch bei uns im Netz unter ndr.de/eatreadsleep. Also eine etwas andere Folge heute, aber erst einmal, Trommelwirbel, eine kleine, naja, fast Weltpremiere. In Hannover gab es schon mal einen Vorgeschmack. Viele von euch haben sich ein neues Sounddesign gewünscht, weil sie mit unserem bisherigen, wir haben ja ein paar Mal gewechselt, nicht ganz so glücklich waren. Und da haben wir uns zusammengesetzt, haben unsere Musikexpertinnen und Experten mit ins Boot geholt. Und so klingt jetzt der neue Eat, Read, Sleep Opener.
Da, das ist es jetzt, unser neues Sounddesign, unsere neuen Eat, Read, Sleep Jingles. Ihr erinnert euch, am Anfang hatten wir so ein Tüdelüt, so ein bisschen Elektrosound, dann etwas Entschleunigtes. Und jetzt haben wir nochmal gebastelt und haben überlegt, wie wollen wir denn klingen? Und da haben wir so Attribute, Adjektive gesammelt, loungig, positiv, warm, entspannt, cool, so ein bisschen nach vorne, also gleichzeitig dynamisch. Und mir ganz persönlich war auch wichtig, ein bisschen sexy. Und da haben unsere Producer ihre Rechner und ihre Gehirne glühen lassen und haben gebastelt. Und da ist eben dieser Sound rausgekommen, den wir, also ich liebe den, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde den super.
Ja, ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen reinhören. Also sexy, okay, aber ich würde mich auch schwer tun zu sagen, welche Musik jetzt besonders sexy ist. Aber ich denke, ich hoffe, dass es euch allen gefällt. Schreibt uns doch mal, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt und noch ein paar mehr Jingles und noch ein paar mehr Sounds gehört habt oder ihr hört einfach den Anfang ein paar Mal, schreibt uns doch mal, wie es euch gefällt.
Es ist ganz spannend, weil wir auch im Vorfeld diskutiert haben, wie klingt denn eigentlich Eat, Read, Sleep? Und da ist es gar nicht so einfach, Begriffe zu finden. Was diese Mischung ausmacht, ist, es ist Drive drin, es ist gleichzeitig entspannt und das ist ja auch das, was wir vermitteln wollen. Also sich in Ruhe zurücklehnen und manchmal auch ein Buch auf sich wirken lassen und dann aber doch auch in die Diskussion, in die Dynamik kommen. Und ich hoffe, dass dieses Sounddesign das sehr gut widerspiegelt.
Hohe Ansprüche auf jeden Fall an Sounddesign auch. Aber wir gucken mal. Ja, und wir starten, ihr kennt es natürlich immer, unseren Podcast seit 5 Jahren mit einer literarischen Vorspeise. Die Idee dahinter für alle, die sich vielleicht jetzt zum 5-jährigen Jubiläum neu reingeschaltet haben, war, dass wir ja von Anfang an nicht so feuilletonesk über Bücher reden wollten, also dozieren wollten, sondern wir wollten uns unterhalten, wir wollten ins Gespräch kommen, so wie man das auch mit Freundinnen und Freunden macht, wenn man sich im Café trifft. Und da hat man ja immer irgendwas zu essen dabei. Und deswegen dachten wir, wir treffen uns auch mit einem Kaffee und irgendwas zu essen. Und dieses Essen sollte natürlich immer einen literarischen Bezug haben. Und da haben wir in 5 Jahren schon so einiges serviert. Oh ja. Nimm dir schon mal einen Teller.
Ja.
Hier, guck, das habe ich mitgebracht hier.
Es ist ein Kartoffelsalat.
Unschwer zu erkennen.
Eine Schtschi, eine russische Kohlsuppe.
Was siehst du?
Einen riesigen Kuchen mit viel Streuseln.
Das ist ein Buch von Helga Schubert.
Hagrids Felsenkekse, eben auch Rockcakes.
Sodass es lustig brät und brittelt. Pisch kommt darüber mit Gezisch. Das erst erwähnte Kunstgemisch, heißt es in dem Rezept.
Es sind Pfannkuchen.
Schnapspralinen aus den Büchern von Marc-Uwe Kling.
Ich habe Weltliteratur gebacken. Es ist der Plättenpudding aus den Buddenbrooks.
Es ist sehr blau.
Blaue Milch. Jean-Paul.
Bratkartoffeln und ein Spiegelei.
Anke-Kuchen gab es bei der Familie Tolstoi zu allen wichtigen Anlässen. So ein Anfang mit Essen oder Trinken gibt es ja inzwischen in wahnsinnig vielen Podcasts.
Da haben wir einen Trend gesetzt.
Ich glaube auch. Also auf jeden Fall. Und deswegen behalten wir das auch bei.
Ja, zumal uns ja die Ideen, glaube ich, nicht ausgehen. Inzwischen habe ich sogar das Gefühl, schreiben viele Autoren und Autoren extra Essen in ihre Bücher rein, weil da die Chance steigt, dass sie bei uns im Podcast besprochen werden. Nein, ist vielleicht ein bisschen sehr vermessen. Aber von dem einen oder anderen habe ich es auch schon gehört, dass sie so ein kleines Gericht dann doch immer noch mit einbauen.
Die literarische Vorspeise.
Wir hatten ja keine literarische Vorspeise auf der Bühne, weil wir einfach wahnsinnig viel anderes auf der Bühne hatten. Aber wir hatten literarische Cocktails, haben wir gerade am Anfang schon mal erwähnt. Zum Beispiel Sturmhöhe Spezial, Daniel schon gesagt. Wir hatten den Metaphorica, wir hatten Eat, Read, Spritz und die alkoholfreie Variante.
Das kann man jetzt aussprechen, wenn man drei davon getrunken hat. Ne?
Genau. Ja, genau. Aber wir hatten noch die alkoholfreie Variante davon, Eat, Read, Save.
Mhm.
Und dazu hatten wir eine sehr schöne Karte, habe ich gebastelt. Also wenn ihr mal eine literarische Party oder was auch immer macht und ihr wollt da Cocktails servieren, könnt ihr euch die gern runterladen. Anregungen für Namen von Cocktails sind da drauf und auch so kurz die Rezeptur und ein paar kleine Bildchen. Also wir stellen euch die mal auf unsere Seite ndr.de/eatreadsleep. Dann könnt ihr mal gucken und die vielleicht für eure eigenen Feste weiterverwenden.
Und sie waren lecker, kann ich nur sagen. Also nach zwei Metaphorika kann man so manche schwere Metapher viel besser ertragen. Heute habe ich etwas mitgebracht, was kein Getränk ist, sondern dann, mein Vorsatz für dieses Jahr war ja auch mehr Backen, wobei Backen jetzt ein großes Wort ist. Ich habe einen Kuchen mitgebracht.
Oh, man hört auch die Alufolie schon knistern.
Ja, damit man ihn aus der Form kriegt, sollte man ihn in Alufolie oder einen Gefrierbeutel verbacken. Es ist ein Kuchen, den ich immer, und zwar solange ich denken kann, zum Geburtstag kriege. Erst bei meiner Großmutter und seit die nicht mehr lebt, backt mein Vater regelmäßig diesen Kuchen.
Lass mich raten, so ein totaler Geburtstagskuchen aus früheren Generationen ist ja kalter Hund.
Richtig.
Ist es das?
Das ist ein kalter Hund.
Ach was.
Deswegen ist gebacken ein großes Wort.
Das
also man schichtet Kekse extra, da wir in Hannover waren beim Fanfest, die Leibniz-Kekse aus Hannover. Und schmiert Schokolade dazwischen. Und ihr erkennt vielleicht, ich habe obendrauf auch eine kleine 5.
Aus Weingummis oder
aus Weingummi. Grünem Weingummi. Jan, was war da los? Hattest du kein Orangefarben?
Das Orange war weg. Mit Liebe gemacht und natürlich gibt es auch einen literarischen Bezug dazu.
Natürlich.
Denn die Schriftstellerin Eva Menasse behauptet, Romane müssen kalte Hunde sein. Mhm. Genau wie dieser Kuchen. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
Oh Gott.
Süß und knackig.
Ja, fast. Für Schriftsteller ist der kalte Hund, sagt sie, ein geniales Symbol. Erstens sollte der gute Schriftsteller beim Schreiben selbst ein kalter Hund sein, um Kitsch, Pathos oder Selbstdarstellung zu vermeiden. Und zweitens ist der Querschnitt durch einen kalten Hund das perfekte Anschauungsobjekt für den Roman. Nämlich ein Roman ist geschichtetes Material. Je mehr Lagen, desto besser.
Das ist ja mal eine wunderbare literarische Vorspeisenmetapher.
Man könnte sogar sagen Hundemetapher, weil es ja ein kalter Hund ist, extra für Daniel.
Stimmt.
Ich schneide mal durch die Mitte, ja?
Ja.
Das soll ein Stück sein? Das ist ja handbreit.
Das ist dein Stück, nein, ich schneide das gleich noch ein bisschen kleiner.
Okay.
Aber guck, die Schichten
sind
doch...
Ja, die Schichten, die perfekte Roman.
Jan säbelt an diesem kalten Hund rum.
Und jetzt bleibt es
Stunden später.
So kleiner. Es wird zu einem Krümelkuchen mittlerweile.
Jan, ganz ruhig.
Wenn die Stücke zu klein sind, das geht gar nicht. Also die brauchen so eine gewisse Größe, glaube ich, damit sie noch stabil
bleiben. Eva Menasse sagt aber auch, das passt zum Roman, im Kleinen dürfen Splitter und Krümel sein, im Großen sollte es halbwegs glatt aussehen.
Mhm.
Halbwegs glatt kann man, glaube ich, durchgehen lassen. So, ich reiche euch
statt
das
einer
mal.
Serviette nehme ich mal hier so einen alten Ausdruck von den Leuten, die vorher im Studio waren.
Servietten wären gut gewesen. Nimm doch ein kleines Stück.
Ja.
Ein Kuchen, der gar nicht so schwer zu machen ist, aber es kommt natürlich auf die Liebe an, mit der er gemacht ist. Und da ist ganz viel drin.
Mmh, die wichtigste Zutat. Mmh, ja.
Schmeckst du sie raus?
Total. 5 Jahre Liebe und Innigkeit.
Bei mir kommt jetzt sofort Geburtstagsgefühl. Mmh. Ein Kuchen wie ein Roman und vielschichtig waren diese 5 Jahre auf jeden Fall und aber auch die Bücher, die wir bei unserem Fanfest auf der Bühne besprochen haben. Wie immer gab es natürlich auch diesmal eine Bestseller-Challenge und das hören wir häufiger von euch, dass der Ton bei Live-Veranstaltungen anders klingt als bei uns im Podcast-Studio. Das ist natürlich so, lässt sich aber nicht ändern. Es war eine große Bühne, es war ein großer Saal und deswegen klingt es ein klein wenig anders als im Studio. Toll war es trotzdem.
Die Bestseller-Challenge.
Es gibt ja nämlich Autorinnen und Autoren, die uns immer wieder begegnet sind im Podcast. Und bei einigen wissen wir schon, naja, was da auf uns zukommt, das wird bestimmt richtig toll. Also sagen wir mal, Mariana Leki bringt ein neues Buch raus. Die Chance, dass wir das mögen, ist relativ groß. Auch bei Dörte Hansen. Bei einigen wissen wir auch schon, das wird wahrscheinlich nicht so toll. Ne? Also wenn Dirk Grossmann ein neues Buch schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mögen werden, wahrscheinlich nicht ganz so groß. Aber es gibt auch Autoren und Autorinnen, da sind wir uns nicht immer so ganz einig. Und da nun gerade einer davon, nämlich Martin Suter, einen neuen Bestseller rausgebracht hat, haben wir gedacht, den schnappen wir uns einfach und den lesen wir alle drei, denn unsere Suter-Leidenschaft ging zumindest bei den letzten Malen doch ziemlich auseinander.
Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir haben schon 3 Martin Suters gelesen in diesem Podcast. Einer von euch, dieses als Roman verkleidete Bastian Schweinsteiger-Biografie. Fußballfans waren ja relativ entsetzt ob der Ahnungslosigkeit des Autors bezüglich des Themas Fußball. Ihr habt das zusammen gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ihr fandet es
furchtbar.
Nicht
absolut,
so gut.
Absolut furchtbar. Schweini wurde sehr in den Himmel gelobt. Alles, was Schweini machte, war toll. Alles, was Schweini anfasste, gelang. Das ist natürlich eine Aufsteigergeschichte. Und natürlich ist Schweinsteiger, bis er sich jetzt von seiner Freundin trennte, um fremd zu gehen, war Schweinsteiger für viele ein Held. Aber in diesem Buch wird er doch etwas zu sehr unkritisch behandelt.
Von der Tonalität ist es so eine Bravo-Fan-Story gewesen. Also es hatte keine Tiefe, keine Abgründe, nichts echt Interessantes. Es schwabbelte alles so ein bisschen an der
Jetzt wollen wir uns aber ja nicht dann, schon jetzt dann, hier reinsteigern. Genau.
Das wir sind auf Suter Betriebstemperatur gleich.
Das war in Folge 57. Dann hatten wir in Folge 86 Melody, reicher Schweizer Jurist, war die Hauptperson, seine Verlobte verschwindet kurz vor der Hochzeit. Das Ganze ist vor 40 Jahren passiert. Er erzählt es einem jungen Anwalt, der seinen Nachlass ordnet. Und dann spielt auch noch eine griechische Insel eine Rolle, eine Klippe und viel Essen und viel Alkohol. Ja. Das fanden Daniel und ich auf jeden Fall nicht gut. Du?
Ich schon.
Du fandest es?
Ja, ich mochte das.
Du mochtest das.
Also ich finde, was Martin Suter ja kann, das ist einfach tolle Unterhaltungsliteratur zu schreiben. Das ist jetzt nichts, was auskomponiert ist, was in die Tiefe geht. Aber man liest das, es gibt spannende Plottwists. Und auch hier, wenn am Ende aufgelöst wird, was es denn mit dieser großen Liebe, mit dieser Melodie auf sich hat. Mich hat das damals doch begeistert. Ich habe das gerne gelesen, ja.
Wir vertiefen das jetzt hier nicht.
Wir vertiefen das nicht.
Dann Almen und Herr Weinfeld habe ich mit Daniel in Folge 111 gelesen. Der 7. Band, das war vielleicht schon ein bisschen das Problem, dass beim 7. Band eingestiegen sind. Nach dem Dinner beim Kunstsammler Weinfeld fehlt ein Gemälde, Picasso oder eine Fälschung, weiß man nicht. Privatdetektiv Almen ermittelt wieder, Zeugen sterben und sehr viel früher stirbt die Spannung, erinnere ich mich. Viele Zufälle, viel Essen, viel Alkohol.
Und es ging nie wirklich ums Thema. Es war wirklich so eine, die Reihe war ausgelaugt und Exitus. Also es war, die Reihe war eigentlich tot. Und man spürte an den Figuren noch manchmal, da ist was, ja. Diese Reihe, die hatte mal Kraft, die hatte mal Power, die ist ja sogar verfilmt worden und so. Ja. Da war eine Energie, aber die war komplett futsch. Also es war wirklich nur noch eine Nulllinie.
Ja, aber was so schön war, dass er da 2 Figuren zueinander führt aus seinem Romanzyklus, die sich dann treffen. Mhm. Das habe ich schon sehr gemocht.
Ja, und das ist dann so eine Feinschmeckergeschichte. Ja. Aber wenn man dieses Buch
Feinschmecker.
Eine öde Langeweile.
So nun, der neue Martin Suter, gerade rausgekommen, schon auf der Bestsellerliste. Mal sehen, was der so kann.
Martin Suter, Wut und Liebe. Worum geht's? Es geht um Camilla und um Noah. Camilla macht mit Noah Schluss. Sie haben gerade eben noch Sex und im Bett sagt sie ihm, es ist aus. Warum? Noah ist Künstler, leider erfolglos. Und sie ist Buchhalterin, sie hat so einen Bürojob. Und das Problem, sie leben von ihrem Geld. Und sie sind beide um die 30 und sie spürt, sie will mehr. Ich liebe dich, aber ich liebe nicht das Leben mit dir. Und so trennen sie sich. Und Noah ist am Boden zerstört und er geht in so eine Kneipe, lernt da die 65-jährige Betty kennen. Und sie betrinken sich, so freundschaftlich, ja, erzählen sich ausführlich ihr Leben. Betty schwer herzkrank und ihr Mann ist tot, Herzinfarkt, von dessen Geschäftspartner in den Tod getrieben, sagt sie. Und sie macht klar, sie wünscht sich, dieser Geschäftspartner wäre tot. Es ist fast ihr letzter Wunsch, den sie noch in ihrem schwachen, kranken Leben hat. Sie will Rache. Jemand soll ihn umbringen für 1 Million. Sie ist betrunken, lallt sie, macht die Taxitür zu und fährt weg. Und Noah denkt so, Moment, das ist ja meine Chance. Camilla zurückzubekommen mit dem Geld, mit dieser Million, hätte er ausgesorgt, könnte also ein entspanntes Leben mit Camilla führen. Und er besucht dann, denkt so, das mache ich jetzt. Er besucht seinen pflegebedürftigen Vater, der war mal im Schützenverein und hat eine Knarre und leiht sich die aus und beginnt jetzt diesen Geschäftspartner auszuspionieren. Zaug heißt er, also Z-A-U-G-G, also typischer Schweizer Sound, so ein bisschen. Und er legt sich auf die Lauer an dessen Joggingstrecke. Und das Gewehr ist schon im Anschlag. Er will ihn ermorden, um seine Freundin zurückzubekommen. Camilla macht unterdessen ihr eigenes Ding, lernt so einen reichen Typen kennen. Ihre Freundin Liz überredet sie, finanziell in ihrem Modeagentur-Business Young Fashion einzusteigen, als stille Teilhaberin mit der Knete ihres neuen Lovers. Und sie liebt eigentlich noch Noah, aber findet das Leben mit diesem Karl, mit dem Neuen, erstmal ganz cool. Und Noah hat auch eine Ausstellung, er verkauft aber fast nichts. Betty erbarmt sich, also die 65-Jährige, kauft so ein Bild. Doch dann kommt ausgerechnet Zaug! Und will eines seiner Bilder kaufen, ausgerechnet der, den er umbringen soll. Wird er seinen Mordplan weiterverfolgen? Was wird aus der Liebe von Camilla und Noah? Also es ist ein Krimi, soll es sein, und es ist auch eine Liebesgeschichte. Es gibt zahlreiche überraschende Wendungen. Ja. Zahlreich, überraschend.
Naja.
Wut ist da und Liebe. Und ich hatte lange keine Freude mehr an Suta. Ist das die Wende, Katharina?
Für mich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so ein Buch von Anfang an unsympathisch findet? Also nicht vor dem Lesen schon, weil man Vorurteile gegen den Autor hat, habe ich gar nicht. Ich habe auch schon früh, ich mochte die früheren Sutas, jetzt die letzten beiden nicht, aber die früheren schon. Aber man liest die ersten Seiten und ist maximal genervt. Diese Story, ich meine, Camilla verlässt Noah, obwohl er ihre große Liebe ist, weil er nicht genug Geld verdient. Bitte? Ich sehe da diesen 77-jährigen Martin Suter vor mir, der denkt, was könnte man mal auf die Schnelle schreiben? Frau verlässt Mann, weil der nicht genug Geld verdient. Und da bin ich noch nicht mal bei dieser... Er schießt doch mal den doofen Kompagnon von meinem verstorbenen Mann. Ach ja, gute Idee, war eh bei der Armee und kann super schießen, Sache. Dieses Buch ist so unglaubwürdig. Dagegen ist TKKG Ufos in Bad Finkenstein ein Tatsachenroman. Echt. Also. Total.
Also ich fand das nicht völlig unglaubwürdig, wirklich nicht. Oh. Nein, ich bin,
Jan, das kann doch nicht wahr.
Nein, jetzt mal im Ernst. Die Frage, die da aufgeworfen wird, ne? Sie liebt ihn, aber sie merkt eben, wir kommen nicht voran. Und sie arbeitet sich kaputt und sie haben kein Geld und es geht immer weiter den Bach hinunter. Und sie stellt sich dann die Frage, ne? Sie ist Buchhalterin, sie denkt sowieso eher rational als emotional. Sie stellt sich dann die Frage, will ich dieses Leben? Natürlich liebt sie ihn weiter und sie kommt ja auch nicht wirklich ganz von ihm los. Aber erstmal diese Frage zu stellen, zu sagen, so geht das nicht. So schön das alles ist,
aber Jan,
das ist doch nicht komplett unglaubwürdig.
Ist die Frage, also, wenn ich mit einem Typen zusammen bin und ich bin so eine Checker-Buchhalterin und der Typ ist Künstler und bringt keine Kohle nach Hause, da denke ich schon mal, das läuft hier nicht gut, ich mache alles, der Typ macht nichts. Aber dann entsteht ja so eine leichte Disharmonie in der Beziehung, wo man mal sagt, Alter, das läuft so nicht, bring mehr Geld nach Hause, such dir einen anständigen Job oder ich bin weg. Oder können wir eine Paartherapie machen, weil das ist hier nicht gut. Da sagt man doch nicht nach dem Sex, du verdienst nicht genug Geld, deswegen verlasse ich dich und suche mir 5 Tage später einen reichen älteren Typen, den sie so lala findet, aber er hat halt Geld. Hä?
Also das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das zu sagen, war vielleicht nicht der günstigste, da gebe ich dir recht. Gab es ja möglicherweise auch schon vorher im Umfeld, weswegen sie dann beschlossen hat, es geht ja alles recht schnell, sich zu trennen. Weil sie irgendwann dann dachte, da ist jetzt der mit Geld, will ich Geld oder will ich Liebe? Nehme ich vielleicht doch lieber das Geld und so schlimm ist er nicht. Sie versucht sich das die ganze Zeit ja auch schön zu reden. Ne? So schlecht sieht er ja gar nicht aus, eigentlich ist er ja auch ganz sportlich und Mensch, der Champagner schmeckt auch gar nicht so schlecht und man muss sich nicht so oft sehen. Also man merkt doch schon, dass sie da nicht so völlig,
das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur die Sätze gelesen, er ist nett, er ist lieb, er ist okay.
Ja.
Und hat Kohle.
Aber dieses, Leute, dieses Setting, er will einen Mord begehen nach einem Kneipenbesäufnis, um mit Camilla wieder zusammen zu sein. Das ist ein, so ein unglaubwürdiges Setting.
Das ist ja,
und er recherchiert noch nicht mal, ob das überhaupt stimmt, was Betty sagt. Und Recherche.
Und auch gar keinen Vertrag.
Und als Leser, ich habe auch gar nicht verstanden, warum Zaug Bettys Mann überhaupt in den Tod getrieben haben soll. Das ist so wischiwaschi. Und dann noch, Camillas Buchhalter, ist ja Buchhalterin von Beruf, ja? Die macht nichts anderes als Abrechnungen und Excel-Tabellen vollkritzeln. Und dann investiert die 50.000 Franken in dieses windige Business ihrer Freundin und hat 0,0 Ahnung angeblich, was da los ist finanziell. Entschuldigung, also, das glaubt doch nur ein jemand, der den Weihnachtsmann glaubt. Das ist wirklich, dieser Plot ist wirklich die Fitzekisierung von Suter.
Was für eine?
Die Fitzekisierung.
Fitzekisierung.
Das ist hanebüchen. Das glaubt wirklich niemand. Rossmann-Skala, eine solide 6.
Höher.
Ist wirklich nicht... ich kann es nicht glauben. Und die Sprache, nein, Camilla, reden 30-Jährige so. Camilla sagt zu ihrer Freundin Liz, die spricht über Sex und die sagt dazu, Verzeihung, bumsen. Und dann frage ich mich, sagt eine 30-jährige Frau dazu bumsen? Nein, sondern das sagt der 77-jährige Mann, der dieses Foto von sich in dem Buch hat.
Ja, aber es gibt auch ganz schöne Beschreibungen. Wenn er zum Beispiel auf einer Party ist und da schwappt dann der Geruch der vergessenen Wurst auf dem Grill herüber zum Beispiel. Das hat mir sehr gefallen und ich finde, es ist ja nicht so ruckzuck, wie du es darstellst. Es ist ja nicht so, dass sie da in der Kneipe waren und er sagt, oh, 1 Million, ich erschieße ihn und dann geht er hin und erschießt ihn. Da ist dann ja schon sehr viel hin und her. Sie sagt wieder, ich habe es gar nicht so gemeint.
Er besorgt sich eine Tatwaffe. Sie sagt,
ich habe es gar nicht so gemeint, er will es erstmal auch gar nicht machen. Also es gibt schon ein paar Ebenen, bis es sich dann dahin entwickelt. Und es gibt, finde ich, eine ganze Menge überraschender Wendung in diesem Buch.
Du hast recht mit dieser Schießsache, das zieht sich ja durchs ganze Buch. Aber alles andere ist ja so ratzfatz. Die hat ratzfatz einen neuen Mann, dann hat der plötzlich doch eine Frau, dann zieht sie in sein Apartment, dann zieht sie wieder aus und so weiter und so fort. Und dieser Noah, der ist ja Künstler. Und da sehe ich auch Suter vor mir. Meine Hauptperson ist Künstler. Was könnte die mal für Kunst machen? Braucht so einen Signature-Style? Ach so, der nimmt ein Bild, zerknüllt es, breitet es wieder aus und zeichnet dann das ab, was man dann da zerknüllt sieht. Also mehr ist da auch nicht bei der Kunst. Triptychon hier, Triptychon da noch so ein bisschen, aber ansonsten ist ja dann, da ist ja nichts dahinter.
Aber gerade die Kapitel, muss ich sagen, die waren, also es war so, Mikrokapitel waren interessant. Die einzelnen Kapitel für sich. Gerade der Blick in das Künstler, in das Atelier, dieser toxische Umgang mit den Galeristen. Und da dachte ich, eigentlich kann er das ja. Eigentlich steckt da eigentlich eine Geschichte drin. Bloß er hat sie aus dem Block nicht befreit, ja?
Auch dieses Buch wird jetzt nicht in meine Top 20 kommen, aber ich finde, man kann es lesen, weil ständig etwas Neues passiert. Und weil eben schon die Fragen, die da ganz am Anfang Camilla aufwirft, wie ist das jetzt eigentlich, ne? Liebe oder vielleicht doch lieber Geld und Wohlstand, wie ist das, wenn es dann immer weiter in den Bach hinuntergeht, wie lange kann Noah Künstler bleiben, bis er dann einen vernünftigen Job annimmt oder wie groß ist dann eben doch die Verlockung, da sagt jemand, komm, 1 Million, wenn du da einen Menschen umbringst und
ja, wer macht denn das? So ein Künstler? Never.
Ich habe es auch noch nie gemacht, aber es ist...
Ist euch nicht aufgefallen, der hat nur so eine Handvoll Personen und eine Handvoll Locations und die Leute treffen sich immer wieder zufällig in diesen wenigen Locations. Also das ist so...
Das ist Signature-Style. Er zerknüllt das Manuskript vom letzten Mal, breitet es wieder auf und schreibt was Neues.
Ja, genau.
Ja, eine Uneinigkeit beim Bestseller.
Kann man sagen.
Schreibt ihr uns doch mal, wie ihr den fandet. Also seid ihr eher Team Jan oder Team Katharina und Daniel? Martin Suter, Wut und Liebe, ist bei Diogenes erschienen. Das Buch hat 304 Seiten und kostet 26 Euro.
Also man hat es ja gehört, wir haben uns doch ein bisschen reingesteigert in diese Bestseller-Challenge und wurden dann auch etwas laut. Aber das musste sein.
Das kenne ich ja schon.
Das musste sein. Man hat irgendwie auf der Bühne auch ein bisschen immer das Gefühl, dass man die hinteren Reihen auf jeden Fall auch erreichen muss.
Das sind ja wichtige Argumente, die wir haben. Das soll ja auch tatsächlich
erreichen. Was war denn eigentlich unser schlimmster Dissens in der Bestseller-Challenge in 5 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr.
Oh, ich erinnere mich, Daniel und ich haben uns mal über Bernardine Evaristo etwas in die Haare gekriegt.
Aber das war gar nicht, ich fand das Buch ja auch gut, sondern wir haben uns über Einzelheiten, also dass die Satzzeichen fehlten zum Beispiel.
Und wo wir, glaube ich, auch gar nicht einer Meinung waren, das war Achtsam Morden von Carsten Dusse.
Das waren wir beide. Ich fand es fürchterlich.
Ah, ich auch. Okay. Ah,
da waren wir uns doch einig.
Da waren wir uns ja doch sehr einig. Aber es war eine meiner schlimmsten Besprechungen, die ich mich erinnern kann.
Es war eine der schlimmsten. Ich glaube, noch ein bisschen schlimmer war für dich der Buchspazierer.
Oh ja.
Aber ihr beide habt doch den immerwährenden Arno Geiger-Dissens.
Arno Geiger, die Reise nach Laredo. Also da wirklich, da bin ich immer noch mitten im Streit. Befinde ich mich in einer ewig währenden Auseinandersetzung. Arno Geiger, der in Müllcontainer krabbelt und so und daraus einen Roman macht, das kann ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen. Und Katharina, wir hatten für Polina, das war unser größter Dissens, glaube ich. Ne?
Zumindest in den letzten Monaten.
In den Monaten.
Stimmt.
Ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. Und irgendwann werde ich dich auch noch davon überzeugen. Aber selbst wenn nicht, es ist ja gar nicht so schlimm. Arno Geiger hat seine Fans, ich gehöre dazu. Dass er nicht alle Menschen erreicht, ist ja nur ganz normal.
Es ist ja gut. Also das kriegen wir von euch ja immer wieder zurückgemeldet, dass ihr es einfach am besten findet, wenn wir nicht einer Meinung sind.
Ja, genau.
Und deswegen leben wir das dann auch aus, wenn es so ist. Aber manchmal sind wir einer Meinung und dann machen wir keinen Pseudokonflikt auf.
Im Positiven wie im Negativen. Hier Stefan Schäfer, 25 letzte Sommer. Da waren wir ja alle erschüttert.
Ja, einige Bücher sind eben auch einfach nicht gut. Bei anderen liegt es nur daran, dass es nicht das Genre ist, wo wir uns selber mit wohl fühlen. Und das finde ich so spannend an dem Podcast, dass wir immer wieder uns auch selber herausfordern und Bücher lesen. Und ich sage mal, ohne Eat, Read, Sleep hätte ich viele Bücher, die ich auch gut fand, ganz sicher gar nicht gelesen. Aber manchmal ist doch der Schritt aus der Komfortzone heraus doch sehr, sehr groß.
Ja, an dieser Stelle im Podcast gibt es ja eigentlich immer unser Lieblingsbuch der letzten Wochen, also oder so aktuelle Entdeckungen von uns. Und das sind ja meistens eher Bücher aus unserer Komfortzone. Mhm. Also bei mir ist es gerne England und oder Frankreich, 20er Jahre Künstlerszene oder was mit Renovieren. Bei Jan, was mit Nobelpreisträgern?
Ja, sagen wir mal etwas, was erschütternd ist das Wort, was ich oft benutze. Also ein Buch, das etwas mit mir macht, das mir neue Gedanken aufschließt und das mir hilft, die Welt ein klein wenig anders zu verstehen, weil ich in die Perspektiven von anderen Menschen gerne aus anderen Ländern hineinsteige.
Das ist schon mal ein sehr viel hehreres Ziel, was Jan beim Lesen hat, als ich, stelle ich fest. Daniel, deine Komfortzone in 3 Worten?
Dorfroman in 4 Generationen.
Ja. Dorfroman, Daniel. Auf jeden Fall. Alle Dorfromane bitte an Daniel Kaiser schicken. Und wir versuchen ja oft, unsere Komfortzonen zu verlassen, aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichem Erfolg. Für die Jubiläumsshow haben wir die Community gebeten, also euch, ihr solltet jedem von uns ein Buch zuteilen, das ganz anders ist als das, was wir normalerweise gern lesen. Und da sind sehr schöne Vorschläge gekommen. Ihr kennt offensichtlich unsere Komfortzonen schon ziemlich gut. Für mich zum Beispiel gab es den Vorschlag Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Und das ist einfach mehrere Lichtjahre aus meiner Komfortzone. Das kann ich auf keinen Fall lesen. Ich habe den Film im Kino geguckt und der Film hat mir bis heute ein Trauma beschert. Ich möchte ihn eigentlich unter anderem deswegen niemals wieder einen Horrorfilm gucken, auf gar keinen Fall, und eigentlich auch auf gar keinen Fall ein Stephen King Buch lesen. Das war so, so schrecklich. Ich weiß nicht, wie man das gucken kann.
Ich habe den neulich gesehen, diesen alten Film aus den 80er Jahren. Und ich muss sagen, der ist ganz schlecht gealtert. Also das ist überhaupt nicht mehr gruselig.
Vor dem Lastwagen. Das ist ganz gruselig. Ja, das ist bestimmt immer noch ganz gruselig.
Und ich finde ja Bücher dann noch gruseliger als Filme. Weil beim Film irgendwann sieht man das Monster und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wobei dieses Kind oder auch die Zwillinge aus Shining, ganz, ganz schlimm. Aber das Buch, ich erinnere mich, dass ich Stephen King mal nachts gelesen habe, das Monstrum. Und ich konnte nicht aufhören, weil ich zu viel Angst hatte, jetzt aufzuhören. Oh, ich musste das Buch dann zu Ende lesen. Und also dann konnte ich trotzdem nicht schlafen.
Da kann ich nur sagen, passt, das kann ich auf keinen Fall machen. Für Daniel auch ein sehr schöner Vorschlag, Der Hals lügt nie von Nora Ephron, was ja auch ein Lieblingsgenre von dir ist, Daniel, so ein Wechseljahresbuch.
Du, das habe ich mir im Vorfeld jetzt auch bestellt.
Und darauf kommen wir noch vielleicht nochmal zurück. Diverse Kinderbücher wurden für Jan empfohlen, also Das wäre vielleicht auch nochmal was, was man ausbauen könnte. Es war sehr schwierig, da drei Titel auszusuchen, aber ich glaube, wir haben weise gewählt, würde ich jetzt mal so sagen, im Rückblick. Fangen wir doch mal mit dem Buch an, das mir gar nicht so fern ist. Der kleine Strickladen in den Highlands, das ist ein Vorschlag von Nicole. Sie hat geschrieben, ich finde, dass Jan das Lama-Buch lesen muss oder eins aus dem Genre der, die, das, kleine irgendwas am Meer, Schrägstrich in den Highlands, Schrägstrich in den Bergen. Und weil wir das Lama-Buch hier schon hatten im Podcast, habe ich für Jan mal das Highland-Stichwort aufgegriffen und damit musste er dann in Hannover zurechtkommen.
Danke, Nicole.
Der kleine Strickladen in den Highlands, das klingt...
Das, wenn du das sagst, klingt das wirklich auch irgendwie fremd.
Vielen Dank an Nicole für dieses Leseerlebnis, was du mir beschert hast. Das Ganze spielt in Schottland, auch wenn die Autorin die ganze Zeit von England spricht. Aber die Highlands sind doch eher, auch der Loch Lomond sind doch eher in Schottland verortet, glaube ich. Myreed steht vor den Scherben ihres Lebens, denn nicht nur ihr Freund hat sie verlassen, ihr Freund war gleichzeitig ihr Chef, Arbeitsplatz weg und Wohnung weg. Außerdem zieht sie bei ihrer Mutter ein, aber erfährt, dass ihre Mutter sie ihr Leben lang angelogen hat, denn die Großeltern, die angeblich schon kurz nach ihrer Geburt bei einem Autounfall gestorben sein sollen, leben noch. Aber der Kontakt wurde abgebrochen, aber die Mutter will partout auch nicht sagen, warum dieser Kontakt abgebrochen wurde. Die Adresse verrät sie Myreed trotzdem und deswegen fährt sie dann mit dem Auto los in die Highlands an den Loch Lomond, um ihre Großeltern zu treffen. Macht sich aber auch ganz viele Gedanken, was denn da jetzt eigentlich passiert sein könnte, so Dramatisches. Dann gerät sie in einen Sturm, dramatische Szene, dramatischer Höhepunkt des Buches, sie überfährt beinahe ein Eichhörnchen. Und das muss ich euch einmal vorlesen. Zum Glück schien dem Eichhörnchen nichts gebrochen zu sein. Behutsam hielt sie das zitternde Eichhörnchen mit einer Hand fest und hob mit der anderen den Ast an. Jetzt war der Puschelschwanz frei. Sanft drückte Myreed das zarte Wesen an ihre Brust und lief zum nächsten Baum. Dort öffnete sie die Hand und schon raste der kleine Racker behende den Stamm empor. Dann dreht er sich noch einmal um. Sie ruft ihm einen Pass auf dich auf zu und man denkt schon... Das spielt vielleicht noch eine Rolle. Nein, das Eichhörnchen taucht nie wieder auf. Dafür taucht aber ein schöner Schäfer auf, der mit seiner Herde unterwegs ist. Der aussieht wie Ed Sheeran. Ed Sheeran plötzlich in den Highlands und rettet sie. Und dieser schöne Schäfer ist natürlich reich, Single, hat ein Schloss und hat Schafe, was für Myreed ganz besonders wichtig ist, weil Myreed strickt gerne, Achtung, Strickladen in den Highlands. Und so fügt sich am Ende alles mit vielen dramatischen Wendungen zusammen. Ich sag mal, ich stricke ja nicht. Und ich kann verstehen, ich bin eingetaucht in diese Welt. Es gibt ein ganzes Universum von Menschen, die stricken nach, was Myreed hier an Strickmustern angibt. Zum Beispiel gibt es das Fair Isle-Muster. Und wer sowas mag, ne, ich kann mir schon vorstellen, wenn da Sätze kommen wie kurz streift ihr Blick das wunderschöne Fair Isle-Muster und sofort breitet sie sich Freude in ihr aus. An dieser Jacke hatte sie viele Monate gearbeitet und dann erfährt man den Unterschied zwischen Schurwolle und Maulbeerseide und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass für eine Strick-Community das unglaublich interessant ist, aber für alle anderen, also ganz ehrlich, ich bin bei dieser Handlung dagegen, ganz ehrlich, und wenn ihr widersprecht, dann falle ich vom Glauben ab. Dagegen ist Martin Suter aber Hochspannung.
Nein, ich widerspreche.
Ich würde da auch widersprechen. Also das ist gar nicht, es ist im Buchregal nicht so weit auseinander.
Ich kann dir erst mal sagen, Jan, du hast Glück gehabt, die Lamas waren sehr viel schlimmer. Und ich war zum Beispiel positiv überrascht. Ich lese eigentlich solche...
Von dem Strickladen in den...
Ich lese eigentlich die kleine Irgendwas-in-Irgendwo-Bücher niemals von deutschen Autorinnen, weil ich da... Also das ist jetzt kein... Also ich habe festgestellt, dass die mir oft nicht so gut gefallen, sondern englische oder amerikanische besser. Auch hier bin ich anfangs etwas zusammengezuckt, auch bei dem Eichhörnchen-Szene und auch bei Sätzen wie die Worte rieben wie kratzige Wolle auf ihrer wunden Seele.
Joshua freute sich über den Eifer seiner beiden Fellnasen. Um das
ihre Blicke trafen sich, blau traf mehr grün. Und der Beschreibung von diesem Ed Sheeran-artigen Typen, ein kurzgeschnittener Vollbart im gleichen attraktiven Rotton wie seine Locken. Seine Lippen bildeten einen schwungvollen Bogen. Ja. Ich habe mich aber eingelesen dann in das Buch. Gegen Ende musste man nochmal durch ein sehr tiefes Schmonzettental. Ist der rotbärtige, kilttragende Lover in Wirklichkeit Myreeds Bruder? Oh mein Gott! Ich sag jetzt nicht, was sie gemacht hat mit dem Bruder. Und ich gebe zu, man braucht eine gewisse Kitschresilienz und ein durchaus dezentes Interesse am Stricken, weil auch so gegen 4 Uhr morgens hatte sie den zweiten Abschnitt mit dem Katzenpfötchenmuster beendet. Oder jede vierte Masche musste sie vervierfachen. Die Arbeit, wenn, oh, ruft jemand an. Aber ich stricke ja nicht mal, aber ich mag ja Handarbeiten. Ich würde sagen, es ist nicht das schlechteste Wolldeckenbuch gewesen, was ich jemals, nicht das schlechteste.
Es ist halt drin, was draufsteht und was man erwartet. Ich habe das im Flugzeug gelesen, also im Halbschlaf, im Autopilot im wahrsten Sinne des Wortes und im Jetlag. Und da winkt man dem Eichhörnchen hinterher. Man ist also drin in diesem Flow und ich habe mich dann da auch nicht weiter dran gestört tatsächlich. Wie du sagst, man lässt sich so ein bisschen einlullen und einwiegen in diesen Zaun dieses Buches. Und das liest man dann mal so weg.
Es ist ja nicht meine Komfortzone, muss sie ja auch nicht sein. Ist auch schön, dass wir auch solche Bücher immer im Podcast vorstellen. Denn, und das ist jetzt ganz ernst gemeint, es gibt ja viele, die es lesen. Und es gibt diese Strick-Community, die sich wirklich sehr daran erfreut. Ich hätte mir sogar mehr Stricken gewünscht, weil ich glaube, für die Leute, die es lesen, ist das ein guter Grund, diesen Roman zu lesen.
Und die können sich direkt auf 6 Bände freuen. Viele spielen interessanterweise im Winter, wahrscheinlich wegen Wolle, Stricken und so weiter. Es gibt auch Schneezauber im kleinen Strickladen in den Highlands, Wintertee im kleinen Strickladen in den Highlands und Tannenduft im kleinen Strickladen in den Highlands. Letzteres auch mit Daniel Alpaka-Content. Das wäre vielleicht was für dich.
Und du hast die alle schon gelesen.
Nein, das war auch mein erstes. Aber ich muss noch mal sagen, Chapeau vor der genialen Idee, Wolldeckenbuch und DIY zu kombinieren. Es gibt in jedem Band ja Anleitungen, hattest du ja auf der Bühne auch gesagt, Jan. Und es gibt schon 3 große Bände, nur mit Strickideen. Also ich meine, das ist eine... Ist es ein Marketing-Coup?
Du, ein Buch mit Strickideen würde ich lieber lesen als das. Da vermute ich, da ist eine kongruentere Handlung drauf. Also für alle, die sich selbst ein Bild machen wollen, kann man ja immer so schön sagen. Der kleine Strickladen in den Highlands von Susanne Oswald hat 304 Seiten und ist im Mira Taschenbuchverlag erschienen.
Und wir haben einige dieser Bücher im Anschluss signiert.
Ja, 9 kleine Strickläden wurden verkauft an diesem Abend.
Was ihr jetzt nicht gehört habt, weil wir es rausgeschnitten haben, mittendrin in dieser Buchbesprechung sprang jemand auf und rief Bingo.
Und Bingo rief er deshalb, weil wir ein kleines Spiel uns ausgedacht hatten. Auf jedem Platz lag ein kleines Kärtchen mit unterschiedlichen Begriffen, die unsere Redaktion ausgesucht hatte, weil sie sagte, die benutzt ihr so häufig bei euch im Podcast. Zum Beispiel die Rossmann-Skala, zum Beispiel Literatur-Nobelpreis, aber auch ein paar Wörter, die wir offenbar sehr häufig sagen. Und wie es beim Bingo so ist, sobald auf dieser Karte 4 Worte angekreuzt werden konnten, weil wir sie gesagt haben, 4 in einer Reihe, horizontal, vertikal oder diagonal, dann hat man Bingo. Und plötzlich ein lauter Bingo-Schrei und Daniel ist dann auch von der Bühne runter und hat mit dem Gewinner gesprochen.
Wie heißt du denn?
Julian.
Hast du schon mal unseren Podcast auch gehört oder bist du nur mitgeschleppt worden heute?
Ich habe mal bei meiner Mama kurz mitgehört.
Und?
Ganz kurz.
Ganz kurz. Und dann bist du aber trotzdem heute mitgekommen.
Ich musste mit.
Guck mal, und jetzt hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt bist du? 9 Jahre alt. Super. Danke.
Das war eine dieser 9 Ideen, die wir in diese Show mit eingebracht haben. Ein Eat, Read, Sleep, Bullshit Bingo hat euch hoffentlich, die ihr dabei wart, Spaß gemacht. Falls euch sonst noch Ausdrücke einfallen, die wir sehr oft benutzen, schickt uns die mal. Vielleicht können wir das ja nochmal bei einer anderen Veranstaltung wiederholen.
Mhm. Ja. Fand ich auch sehr interessant und ist auch sehr lustig, selber mal drauf zu achten, was wir eigentlich so viel sagen. Maybrit hat uns einen Tipp geschrieben für Daniel, um ihn aus seiner Komfortzone zu locken, und zwar Terry Pratchett. Ich bin ja großer Fan, Maybrit auch, und sie hat gesagt, das Lesevergnügen, das steigert sich dann, wenn man die Romane in der richtigen Reihenfolge liest, hat aber für Daniel ein besonderes Buch rausgesucht, Der Zeitdieb, denn, so Maybrit, darin kommt ein religiöser Orden vor, das könnte ja auch schon nach Komfortzone klingen, die Geschichtsmönche, außerdem ist dies eine der Todgeschichten aus der Reihe, der Tod ist ein Charakter, der in ganz vielen Büchern vorkommt. Ich denke, so Maybrit, wenn er sich darauf einlässt, wird Daniel die Lektüre als bereichernd, erquickend und super lustig empfinden.
Erquickend?
Ja. Terry Pratchett ist ja einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren. Ich habe alle Bücher im Regal und habe auch fast alle schon gelesen. Er hat die Scheibenwelt konstruiert, eine große Fantasiewelt mit ganz vielen Details und ganz vielen Charakteren, Völkern, Städten, die alle miteinander zusammenhängen. Also wer da eintaucht in diese Welt und es gibt eine riesige Fangemeinde, die das tut, der kann sich also in diesen Welten wirklich verlieren. Auf der Bühne haben wir dann gemerkt, Daniel, bei dir ist der Weg in diese Welt doch noch sehr, sehr weit.
Ja, ich war verloren.
Vielen Dank, liebe Maybrit. Ich wollte es so gern mögen. Ich liebe ja so Walter Mörs, ja, also ich liebe Star Trek, aber es war so wirr, es war so überladen. Das blinkte wie eine Weihnachtskrippe in einer süditalienischen Dorfkirche. Also es war überall blinkte es und immer war irgendwas Neues, so ein ADHS-Roman. Ich musste erstmal googeln, Scheibenwelt, was ist das eigentlich so? Da lebt also eine riesengroße Schildkröte im Weltall, also mehrere, aber eine ganz besonders große. Und auf ihrem Panzer hat neben vier riesigen Weltenelefanten dann auch die Scheibenwelt Platz. Und da spielt das. Und ich habe angefangen zu lesen, mehrfach. Und ich brauchte wirklich vier Anläufe, um nicht wegzunicken und abzuschweifen. Ich habe dann laut, langsam gelesen, um überhaupt ein bisschen reinzukommen. Es geht um die Revisoren. Das sind sozusagen die Beamten des Weltalls. Und die wollen das Chaos auf der Welt stoppen und, das ist der Plan, die Zeit anhalten. Also die Revisoren, das sind eigentlich so leblose, seelenlose Wesen, die Gestalt von Menschen annehmen können. Beamte halt. Und sie gehen zu einem Uhrmacher, Jeremy, der soll so eine Uhr bauen, der die Zeit anhält. Und das wollen natürlich alle anderen in dieser Scheibenwelt verhindern. Vor allem der Tod. Der spielt in mehreren Romanen eine Rolle, unter anderem in diesem. Also es ist ein Typ halt, ne? Und dieser Tod hat ja an Zeitlichkeit so ein gewisses Interesse. Und er sucht unter anderem seine alten Kumpels, die apokalyptischen Reiter, auf, um die Revisoren zu stoppen. Aber die haben keinen Bock auf diese Auseinandersetzung. Das ist wirklich ganz lustig. Pestilenz, Hunger und Krieg, oh nee, heute nicht. So. Und dann gibt's noch den fünften vergessenen apokalyptischen Reiter, der ist jetzt Milchmann. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und dann spielt auch noch die Enkelin des Todes, Susanne eine Rolle. Die ist Lehrerin und Luce, der ist Reinigungskraft, Kehrer in einem Kloster. Dieser Geschichtsmönche und alle auf dem Weg zu Jeremy und den Revisoren. Und in meiner fünfjährigen Geschichte war kein Plot härter erarbeitet als dieses Buch wirklich. Es war außerhalb meiner Komfortzone komplett. Hilfreich wäre sicher gewesen, hätte ich einen der ersten 25 Bände zuvor gelesen in diesem Fall. Aber es war der Tipp von dem Zeitdieb und auch der Hinweis, man kann die auch alle einzeln lesen. Aber es war wirklich ein hartes Stück Brot.
Also es hilft tatsächlich sehr, wenn man die Romane kennt und wenn man mehr davon liest. Ich bin ein großer Fan der Scheibenwelt und das Tolle ist ja, dass die Figuren da alle immer wieder auftauchen. Gleich zu Beginn gibt es eine Hexe, Hebamme, die wird gerufen und wenn man nicht weiß, wer diese Nanny Ogg ist, dann taucht sie natürlich etwas randommäßig da auf und man weiß gar nicht genau, warum wird die da eigentlich gerufen und warum kommt sie da nicht, selbst wenn der Tod ruft. Also das ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man sie nicht kennt. Wenn man sie kennt, ist das aber dieses schöne Wiedererkennen von Figuren, als wenn man alte Freunde wieder trifft. Also man muss vielleicht doch mehr und mehr und mehr davon lesen. Was mir aber sehr gefällt, ist diese Fantasie, die da ist. Also was da alles für Wesen auftauchen. Auch der Tod als Figur, der trinkt gleich zu Beginn aus so einer Teddy-Tasse oder bester Vater aller Zeiten-Tasse oder so und starrt da in seinen Spiegel. Ich finde sowas witzig. Oder auch solche Wortspiele, die Terry Pratchett immer macht. Ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es dann, it was too early in the morning to be early in the morning. Also es war zu früh am Morgen, um früh am Morgen zu sein. Kann ich mich köstlich drüber amüsieren, wenn ich sowas lese. Und ich finde, es ist eine tolle Fantasiewelt, die natürlich, in die man sich reindenken, die man sich reinfinden und auch reinfinden wollen muss. Aber immerhin.
Ich wollte, aber es hat leider nicht geklappt.
Ich habe dich nicht beneidet.
Ja, du hast auch reingeschaut.
Ich habe kurz reingeschaut und ich hatte aber noch deine WhatsApp im Ohr. 10 Seiten Terry Pratchett und ich will sterben. Und ich sag dir, es ist, wie es ist. Mir ging es ähnlich. Und das ist wirklich so weit außer meiner Komfortzone. Ich weiß, dass Menschen das mögen, das Buch. Aber ich kann ja schon nichts mit Walter Mörs anfangen. Und Herr der Ringe auch nicht so. Also ich mag schon einige Fantasy, so Fourth Wing oder Harry Potter, wenn es so reicht, direkt zur Sache geht. Aber diese Komplexität hat mich auch überfordert. Irgendwie schon der erste Satz nach der ersten Schriftrolle des ewig überraschten Wenn, tat Wenn aus der Höhle, in der er Erleuchtung erfuhr, in die Morgendämmerung versus der erste Einberufungstag ist immer am tödlichsten,
Fourth Wing. Bei dem einen bin ich sofort drin, bei dem anderen denke ich so, ah, mir fehlen hier so viele Informationen und ich weiß nicht, ob ich 400 Seiten durchhalte, um mir das alles anzulesen. Also ich finde auch den Tod als Protagonist schwierig. Also das ist, und das ist ja so interessant. Ich fand das dann auch interessant, auch diese Challenge, die wir hier gemacht haben, dass wir ja wirklich viele Bücher lesen und dass es tatsächlich aber für uns auch Bücher gibt, die wir erarbeiten müssen, wenn wir sie lesen müssen. Ich muss das ja zum Glück nicht lesen. Ich durfte nur reinlesen und die wirklich, also die man nicht lesen möchte, obwohl wir ja eine Offenheit für viele Genres haben. Und ich möchte bitte nie wieder auch nur ein Buch von Terry Pratchett anlesen, obwohl ich weiß, dass der super viele Fans hat. Der ist ja sogar zum Sir gedingst worden hier von der Queen. Also der ist mega zum bekannt Sir in England. Also geschlagen.
Also ich würde sagen, im Fantasy-Bereich ist das mit das Beste, was es gibt.
Ja, nun, das ist ja Geschmackssache, denke ich. Aber es ist, ich erkenne das an. Der hat eine Welt geschaffen, der ist sehr bekannt, der hat Fans, das ist ja auch eine Parodie auf Fantasy und Science Fiction. Der hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber es geht komplett an mir vorbei. Ja,
manchmal muss man sich halt in Bücher reinarbeiten. Ne? Das ist,
ja,
manchmal reicht ein Eichhörnchen, manchmal muss man ein bisschen.
Ja, manchmal, oder man muss vorstellen. Es auch nicht. Also man kann ja auch erkennen, dass es nicht in der eigenen Komfortzone ist. Wir haben ja noch ein drittes Buch, nämlich das für Katharina. Kerstin hat geschrieben, ich empfehle Mermaid Project von Leb, Jamar und Simon. Eigentlich lese ich keine Science Fiction und bis zu dieser Entdeckung vor einigen Jahren auch keine Graphic Novels, schreibt Kerstin. Aber diese Buchreihe hat mich echt gepackt und lag völlig außerhalb meiner Komfortzone. Also wie ist das mit Graphic Novels? Auch so ein bisschen Science Fiction und was Dystopisches, das Mermaid Project für Katharina.
Ja, interessant. Also Graphic Novel liegt auch außerhalb meiner Komfortzone, sage ich gleich noch was dazu. Und Science Fiction lese ich schon manchmal. Ich habe auch schon gute Science Fiction Bücher gelesen, aber es ist nicht so das, wo ich denke, das nehme ich sofort zu mir. Die Ausgangssituation ist hier ganz interessant. Es spielt in nicht allzu ferner Zukunft. Man hat es nicht so gut hingekriegt da mit den alternativen Energien. Europa steht vor dem wirtschaftlichen Abgrund, aber die Schwellenländer haben es geschafft. Und deswegen haben sich die Machtverhältnisse umgekehrt. Und die Protagonistin Romane Penac ist bei der Kripo in Paris und ist dort Quotenfrau, weil sie nämlich die fast einzige Weiße ist und sie wird von ihren Kollegen deshalb auch gar nicht ernst genommen. Aber dann verschwindet die Leiche einer Frau, die bei einem New Yorker Unternehmen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die bei einem New Yorker Unternehmen gearbeitet hat, wo zufällig auch Romans Bruder arbeitet. Und Roman soll dann mit einem Spezialagenten nach New York fliegen, um in dieser Firma zu ermitteln, was da irgendwie möglicherweise nicht ganz sauber läuft. Und die Firma heißt Alga Power und ist auch schon ein bisschen dubios, das merken die relativ schnell. Die fermentieren Algen und experimentieren mit Gentechnik. Die wollen Delfingene so weit verändern, dass sie Algenplantagen warten können. Und einer von dieser Firma will reden, also will plaudern und wird dann auch direkt erschossen. Die Handlung entwickelt sich erfreulich schnell. Roman und dieser Geheimagent fliegen dann zu einem UNO-Stützpunkt in Kanada und treffen da auch relativ schnell einen sprechenden Delfin. Buchende. So, das endet mittendrin, also gerade auf dem Höhepunkt der Spannung möchte ich sagen. Es ist nämlich eine fünfteilige Reihe und das ist nur Band 1.
Ja, plötzlich war es zu Ende. Das ging mir auch so. Und ich habe einen echten Schmerz empfunden. Und ich habe mir gleich danach am Büchertisch privat Band 2 gekauft. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich finde das super. Es ist genau auf die 12 für mich. Spannende Geschichte. Und die Zeichnungen sind einfach der Hammer. Also wirklich eine totale auf Paris. Und sofort sieht man, der Eiffelturm, nur noch eine Ruine. Also nur noch ein Fragment. Ich habe 1000 Fragen und die werden in den nächsten Seiten in den Zeichnungen beantwortet. Man hat totale auf den Straßenverkehr von Paris und man sieht plötzlich so, da sind gar keine Autos, da sind Kutschen. Und man sieht, der Arc de Triomphe ist so ein bisschen runtergerockt. Also ein runtergerocktes, dystopisches Paris. Das wird so stark über die Zeichnung transportiert. Ich war Feuer und Flamme sofort.
Ja, siehst du, und da sieht man, es ist wirklich außerhalb meiner Komfortzone im Sinne von, ich bin überhaupt kein Graphic Novel Typ, ich bin gar kein Bildtyp. Zeig mir einen Bilderwitz, ich verstehe ihn nicht, garantiert nicht. Und diese Eiffelturmgeschichte, ich habe es gar nicht gesehen. Oh, ich habe dann weitergeblättert und dann dachte ich irgendwann so, irgendwie, warum sagt sie denn, sie will sich ein Pferd kaufen? Und dann dachte ich, okay, da sind Kutschen. Mhm. Es gibt anscheinend keine Autos mehr. Dann habe ich nochmal zurückgeblättert. Dann habe ich gesehen, der Eiffelturm ist kaputt. Das habe ich auf den ersten Blick gar nicht gesehen, weil ich einfach nur die Sprechblasen gelesen habe.
Ich habe das auch erst auf der Bühne begriffen, als du es gesagt hast. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Das ist so krass. Ja, aber das ist doch das, was wichtiger als der Text sind doch die Bilder.
Ist es so in der Graphic Novel, aber das meine ich deswegen, also außerhalb meiner Komfortzone im Sinne von, das hat mich nicht so angestrengt wie dich, der Pratchett. Hm? Das war natürlich leicht zu lesen, es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen. Aber ist natürlich nicht im Sinn der Sache, wenn ich mir die Bilder gar nicht angucke. Und es fällt mir total schwer, mich dann so darauf einzulassen, die Bilder in Ruhe anzugucken und dann den Text zu lesen. Ich will einfach schnell den Text lesen und wissen, was passiert. Und ich habe das gar nicht so verinnerlicht, dass man das so zusammen konsumiert.
Ja, also das geht mir ganz genauso. Ich springe von Textblase zu Textblase, denn ich will ja ein Buch lesen.
Ja.
Ich will es mir nicht im Detail anschauen. Dafür bin ich dann wahrscheinlich auch zu ungeduldig in dem Ganzen. Und ich verstehe völlig, dass Menschen Graphic Novels gerne mögen, aber ich mag, wenn Gebäude beschrieben werden, wenn man dafür die richtigen Worte findet, wenn Emotionen beschrieben werden, Personen beschrieben werden. Und ich brauche die Bilder nicht. Das ist für mich dann zu, ja, es spricht auf eine andere Art und Weise an. Und das ist ganz sicher nicht meine.
Ja, tatsächlich ist ein Graphic Novel zu lesen, das ist auch ein Weg zur Entschleunigung. Also man liest eine Graphic Novel anders. Man liest sie ja nicht,
man blättert sie an, man schaut sie sich an, aber für mich ist das kein Lesen.
Natürlich ist das Lesen. Das ist halt eine andere Art von Lesen, sondern da tauchen ja auch, nicht in allen, aber in den meisten Graphic Novels auch Texte auf und der Text ist auch wichtig. Es gibt ja Klassiker, die zu Graphic Novels verarbeitet wurden.
Den Text
natürlich ist das Lesen, es ist eine andere Art von Lesen, es ist ein synästhetisches Lesen, weil irgendwie noch andere Sinne irgendwie noch in besonderer Weise angesprochen werden.
Und ist ja auch toll, dass es das gibt. Und ich kann auch jeden Graphic Novel Fan total verstehen. Aber ich glaube, es gibt wirklich unterschiedliche Wahrnehmungsweisen. Ich kenne viele Menschen, die, also unabhängig von Büchern, eher auf Bilder gehen. Das ist ja keine Wertung. Die einfach sagen, wir sind hier lang, hast du das und das gerade gesehen? Und ich sage in den meisten Fällen, nee, habe ich nicht gesehen, weil ich die Texte an den Werbetafeln gelesen habe vielleicht. Aber nicht das Bild. Das ist ja interessant und lustig.
Ja. Ist bei mir ganz genauso. Ich kann dir im Zweifel genau sagen, welches Wort wo auf welcher Seite steht. Ich könnte dir wahrscheinlich auch sagen, wie viele Absätze es auf einer Seite gab. Also sowas erfasse ich, aber ich erfasse keine Bilder. Ich stelle mir übrigens auch keine Bilder vor beim Lesen. Also auch da entsteht bei mir nicht der kleine Strickladen in den Highlands, sondern ich sehe die Worte, die sich bei mir zusammenfügen.
Doch, bei mir entstehen schöne, cozy Bilder vom Strickladen in Schottland. Das schon. Aber ist doch interessant, oder wie unterschiedlich das ist. Ich glaube, man kann das trainieren, so Graphic Novel lesen. Ich habe halt früher auch praktisch gar keine Comics gelesen.
Ich habe ja immer viel Comics gelesen, auch schon so Mickey Mouse und so, und habe aber auch gespürt, da gibt es so unterschiedliche Comic-Autoren auch. Es gibt ja so diese am Reißbrett entworfene Mickey Mouse jede Woche erscheinenden Hefte. Und dann gibt es so einen Zeichner, und jetzt werden Donaldisten aufseufzen, Don Rosa. Und da haben die Panzerknacker zum Beispiel einen anderen Bartwuchs. Also die sind liebevoller gezeichnet. Da gibt es Gags, die eingebaut sind. Und so, das ist eine ganz, ganz andere Art von Comic. Das ist ja keine Graphic Novel, eine ganz andere Art von Comic. Und es ist schon, man kann da nicht so durchheizen und auf Speed lesen, sondern das ist wirklich eine Entschleunigungslektüre. Und das habe ich auch bei dieser Graphic Novel gemerkt, die voller wirklich Wimmelbilder ist. Da gibt es so viel Kleinigkeiten mit der Lupe zu suchen, zu entdecken und an denen man sich erfreuen kann. So schön.
Ja, das ist doch toll. Mermaid Project von Leo Corinne Jamar und Fred Simon. 48 Seiten, erschienen bei Splitter für 14,80 Euro. 5 Bände gibt es, und das ist übrigens eine Reihe ab 14, also ist auch schon für Jugendliche. Ist auch, glaube ich, wirklich geeignet. Kann man wahrscheinlich sogar auch schon mit 12 lesen und angucken. Also wirklich schön.
Es ist wirklich für mich ein totaler Augenöffner, dass ihr den Eiffelturm nicht gesehen habt. Also das ist wirklich so eine andere, so eine unterschiedliche Art, gibt Bücher und auch Graphic Novels wahrzunehmen. Irre, ja. Und dann wurde es auch im Saal irre. Wir haben nämlich getanzt. Also wir haben die Qualität der Bücher vertanzt. Rate a book by dance. Man wählt also ein Buch aus, und je abgefahrener und John Travolta-mäßiger die Dance-Moves sind, desto mehr mochte man oder mag man das Buch.
Ja, und das haben wir im Saal mit dem Publikum gemacht. Müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben gesagt, alle, die Martin Suter Wut und Liebe gelesen haben, sollen jetzt mal aufstehen. Da wussten sie noch nicht, was auf sie zukommt. Dann haben wir es erklärt und dann kam die Musik und die Leute, die aufgestanden waren, sollten tanzen. Und da konnte man direkt auf den ersten Blick sehen, wer mochte das Suter-Buch und wer nicht. In der ersten Reihe krasse Eskalation.
Große Fans,
ja. Ein Wahnsinnstanz. Andere waren auch ein bisschen zurückhaltender.
Ja, und das zweite Buch, das war 22 Bahn von Caro Wahl. Und da sind ganz viele aufgestanden und alle waren ready to go.
Ja. Geht schon los mit der Musik? Oh, Musik.
Die Musik hat man im Saal fast gar nicht mehr gehört. Also der Saal tobte.
Okay, ja, sehr gut, super. Sehr gut, sehr gut. Caro Wahl, wenn du das siehst, das war dein Buch.
Und auch ein Klassiker haben wir ausprobiert, Tod in Venedig. Und da konnte man sehen, es polarisiert. Dort gab es ganz unterschiedliche Tänze. Auch hier welche, die freudig auf- und abhüpften, sich im Kreis drehten. Und einige, die, ich sag mal, doch eher den Fingertanz gemacht haben. Also so ein bisschen auf der Stelle hin und her gewippt sind. Ich fand es toll und ich fand es auch schön, dass man da so eine große Bühne hatte, wo wir dann, Daniel und ich, auch ein bisschen zusammentanzen konnten und rauslassen konnten.
Uns antanzen, genau.
Ja, bei Tod in Venedig habt ihr euch krass angetanzt. Und dann hatten wir noch eine Zugabe und da hören wir jetzt nochmal rein.
Und ein Buch haben wir noch, spontan. Eines der kontroversesten Bücher bei uns, bei Katharina und mir der letzten Monate, für Polina, Tackeswürger.
Wer hat das gelesen?
Wer hat das gelesen?
Schnell aufstehen. Tackeswürger.
Ja,
hast du gar nicht gelesen?
Ich kenne das Buch nicht.
5, 6, 7, 8.
Oh, los.
Also da war Daniel außer Rand und Band, haben wir auch nicht anders erwartet.
Ja, da habe ich alle meine Tanzreserven und alle meine Moves, derer ich habhaft werden konnte, auf die Bühne gebracht.
Jan konnte sich schon mal hinsetzen.
Ja, ich kenne das Buch ja immer noch nicht.
Ja, das ist in dem Fall vielleicht ein Vorteil. Du hattest dich ja auch schon bei Tod in Venedig völlig verausgabt.
Für Polina.
Ja, das war ein Experiment, eins von mehreren Experimenten an diesem Abend, hat aber gut geklappt und war für viele von euch tatsächlich ein Highlight. Klingt jetzt hier in dieser Folge vielleicht ein bisschen schräg und drüber so, aber es war uns ja wichtig, in dieser Jubiläumsshow zu zeigen, was man alles mit Büchern machen kann.
Ja, das hat richtig gut funktioniert und das könnt ihr euch auch anschauen, denn ein Video von der gesamten Veranstaltung, das findet ihr bei uns im Netz unter ndr.de/eatreadsleep. Also wenn ihr Daniel, Katharina und mich tanzen sehen wollt, schaut es euch an.
War auch echt mein Highlight. Als alle aufgesprungen sind zu Caro Wahl, der Moment und diese Partystimmung, diese Lust und diesen Spaß und diese Freude an Büchern und an Geschichten so auf den Punkt gebracht, ja, körperlich auf den Punkt gebracht. Und ich finde ja, das ist unsere DNA, unsere Eat, Read, Sleep DNA. Bücher mit allen Sinnen erleben, neugierig machen und zeigen, dass Lesen eben keine Qual ist, sondern auch mal Party. Und ihr alle wisst das, da sind wir uns sicher. Aber wir sind ja oft an Schulen unterwegs, so in Klassenräumen und kommen mit Lehrern und Schülern ins Gespräch und merken, Vermittlung von Literatur und von Büchern funktioniert nicht immer.
Ja, also diese Erlebnisse in Schulen sind sehr unterschiedlich. Wir haben auch schon ganz tolle Veranstaltungen da gehabt, aber manchmal merkt man schon, dass da noch Luft nach oben ist in der Literaturvermittlung. Und deswegen ein Appell an alle Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen, probiert doch mal sowas aus, was so wirklich außerhalb der Komfortzone vermutlich von Deutschunterricht ist. Bücher tanzen, Bullshit-Bingo mit Autoren irgendwie sich ausdenken oder mal eine Rallye, eine Schnitzeljagd oder ein literarische Cocktails sich ausdenken zu verschiedenen Büchern und Autoren. Also mal eine ganz andere Herangehensweise und vielleicht von da aus dann auch in die Bücher einsteigen. Ja.
Ja, und wer weiß, man wird vielleicht so einige Überraschungen erleben, dass plötzlich Schülerinnen und Schüler ein Buch doch ganz toll finden, was sie beim einfachen Lesen vielleicht gar nicht so toll gefunden hätten. Apropos Überraschung, und das finde ich ist ja auch das Tolle an unserem Podcast, dass auch wir immer wieder ganz große Überraschungen erleben. Diesmal, sage ich mal, hatten wir alle drei mit den raus aus der Komfortzone Büchern nicht so wirklich Glück bei dem, was wir gelesen haben. Aber es gab immer wieder in den 5 Jahren Bücher, wo wir gemerkt haben, die sind doch ganz anders, als wir erwartet hätten. Manchmal eben uns auch wirklich begeistert haben. Ich erinnere mich noch, meine allererste Folge damals hatten wir als Bestseller Lucinda Riley gezogen. Mhm. Ein Buch aus der 7-Schwestern-Reihe. Und das ist jetzt kein Buch, was ich freiwillig in die Hand genommen hätte. Und ich erinnere mich noch, ich habe es dann gelesen und Katharina, du sagtest, als ich anfing, ich dachte, du findest das schlecht. Fand ich aber gar nicht, sondern es war so schön erzählt, so tolle Charaktere, dass ich dann über einige, sagen wir mal, Teile der Handlung mit Kitsch-Alarm relativ gut hinweglesen konnte. Und ich hatte das auch bei anderen Büchern, Kinderbüchern zum Beispiel, der Club der Honks, das du mitgebracht hattest, Katharina, ein Kinderbuch für Jungen und Mädchen ab ungefähr 12, zählt auch nicht zu meiner Standardlektüre, aber wie das dann gemacht war, dieser Blick in die Zukunft, wie sie sehen, so sind wir in ein paar Jahren und was können wir dagegen unternehmen, das war toll. Übrigens da auch mit den Bildern, da habe ich mir auch mal Bilder angeschaut, wirklich sehr toll zusammengestellt. Und meine größte Überraschung war aber auch das Genre Krimis und Thriller, ganz besonders Charlotte Link. Die hatten wir relativ früh mal zu Gast in einer Folge und haben ihr Buch Ohne Schuld gelesen. Da geht es um die Kommissarin Kate Linville, eine eher zurückgezogene, menschenscheue Person, die in einer neuen Stadt versucht, wirklich auch grausame Morde aufzuklären. Und das Tolle aber ist, es geht hier gar nicht so sehr um die Morde, es geht um die gesellschaftlichen Fragen. Warum werden Menschen zu Mördern? Warum geschieht so etwas? Warum geschieht es manchmal nicht? Charlotte Link hat immer so ein Oberthema, zum Beispiel Kinder, die vernachlässigt werden. Was wird dann aus ihnen? Und manchmal wird das Kind ein Mörder, manchmal wird es ein Held, manchmal passiert gar nichts. Das hat mich so begeistert, dass ich seitdem alle Bücher der Kate Linville-Reihe mir freiwillig gekauft habe, freiwillig lese, auch wenn ich sie nicht in den Podcast mitbringe. Und das ist ja ganz besondere Lesezeit, so etwas, dass man einfach mal Bücher liest, mit denen man gar nichts macht, sondern sie nur liest. Mein Highlight aus 5 Jahren, eines von vielen, die ganze Charlotte Link-Reihe. Für jeden Flug gut geeignet, weil ich weiß, ich bin 4 Stunden bestens unterhalten.
Das ist auch immer ein sehr guter Tipp, wenn man dazu sagt, wofür die Bücher gut geeignet sind. Und vielleicht auch in Zukunft gehen wir in die Lesezeit mit an. Wäre auch mal so eine Idee. Ja, genau. Also das war auch ein Bestandteil unserer Jubiläumsshow. Jeder von uns hat ein Buch mitgebracht, was uns sehr überrascht hat, also sich als anders herausgestellt hat, als wir eigentlich dachten. Mich überraschen vor allem alte Bücher, die neu verlegt werden, weil ich da gewisse Vorurteile habe. Also ich hatte mal eine Phase, wie wahrscheinlich alle Leute, so zwischen 20 und 30 im Studium, da habe ich fast nur Klassiker gelesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin damit durch. Also es macht mir nicht mehr so viel Freude, auch wenn ich ein Buch nochmal lese. Narziss und Goldmund fand ich damals ganz, ganz toll. Das habe ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal gelesen, weil ich dachte, vielleicht könnte man das mit einem Podcast mitbringen. Aber es ist irgendwie schlecht gealtert. Ich fand das furchtbar. Dann die Russen haben wir ja oft ja schon auch hier thematisiert. Keine Ahnung, Verbrechen und Strafe, Krieg und Frieden. Fand ich auch toll damals. Habe ich nochmal reingeguckt und dachte, wie konnte ich denn jemals die Geduld aufbringen, dieses Buch zu lesen, auch in, keine Ahnung, 1000 Seiten, 8-Punkt-Schrift, keinen Zeilenabstand quasi. Also das kann ich einfach jetzt nicht mehr machen. Virginia Woolf, frage ich mich zum Beispiel, mochte ich Orlando jemals oder mochte ich nur die Vorstellung davon, Orlando zu lesen, weil das irgendwie so ganz schick ist? Mhm. Also das ist ja auch manchmal so, dass ich mich so im Nachhinein frage, ich weiß nicht, war ich wirklich großer Jane Austen-Fan oder war ich nur verliebt in die Vorstellung, ein Jane Austen-Fan zu sein? Also.
Und da ging, als Katharina das gesagt hat, wirklich ein Raunen durchs Publikum. Jane Austen nur wegen der Pose. Oh, und ah, ja, ja.
Ja, auch da sind wir ganz ehrlich. Mhm. Ich habe ja aber auch gesagt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht muss ich demnächst mal wieder in Jane Austen reinlesen. Also, ich habe gewisse Vorurteile, wenn alte Bücher neu rauskommen oder erstmals rauskommen. Und als Jan, das ist noch gar nicht so lange her, Mary McCarthy mitgebracht hat, ein Buch von Mary McCarthy, Kleine Fliegen der Gewissheit, und Mary McCarthy mir vorgestellt hat und angepriesen hat als entfernte Cousine von Virginia Woolf, war ich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, wenn das Buch so ist wie die Bücher von Virginia Woolf, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und Jan hat ja manchmal wirklich sehr exotische Bücher dabei aus relativ unbekannten Verlagen. Und er hatte das auch noch so ein altmodisches Cover. Also ich hatte keine großen Erwartungen, sagen wir mal so. Und das war eine positive Überraschung für mich. Das war wirklich witzig. Mary McCarthy beschreibt da das Leben in ihrem Haus am Internat in Eton. Ihr Vater war stellvertretender Direktor in Eton. Hat so ein bisschen Downton Abbey-Vibes, wenn sie dann so schreibt. Eine ganze Legion jener im 19. Jahrhundert leicht zu bekommenden Dienstboten marschierte täglich auf. Hausmädchen weckten morgens die Bewohner des gesamten Hauses mit zahllosen Tabletts mit Tee. Merkt man schon so in diesen paar Sätzen, da steckt Witz drin, gute Beobachtungsgabe, tolle Beschreibungen. Jane Austen kommt übrigens auch vor.
Ja.
Der Lehrer sagt, ihr Lehrer, also Mary McCarthys Lehrer sagt, wenn man Miss Austens Romane neu herausgeben und um die Hälfte kürzen würde, dann wären sie vielleicht lesbar. Also ich bin anscheinend nicht allein mit meinem etwas, mit meinen paar Bedenken gegenüber Jane Austen.
Vielleicht wäre eine Graphic Novel für dich der richtige Zugang.
Gibt es, liegt bei mir, ja. Stolz und Vorurteil als Graphic Novel. Ja.
Aber dann würdest du doch nur wieder in den Text lesen. Dann kannst du ja auch wieder das Original lesen.
Ja, aber der Text ist ja da viel kürzer drin. Also das wäre schon ein Gewinn. Aber
oder die Schmuckausgabe, die gibt es bestimmt auch.
Ja, oder die Schmuckausgabe, das hilft auch ein bisschen. Also, Mary McCarthy, um darauf nochmal zurückzukommen, nicht Jane Austen, Mary McCarthy, Kleine Fliegen der Gewissheit, deutsch von Tobias Schwarz, erschienen im Aviva Verlag, 160 Seiten, 20 Euro, lohnt sich.
Ich habe zwei große Überraschungen erlebt in den letzten 5 Jahren. Und das hat mit meinen Vorurteilen gegenüber mancher Literatur zu tun. Zum einen ist es das autofiktionale Schreiben. Da fremdle ich ja manchmal ein bisschen. Aber ich habe mich verliebt in Helga Schubert und in Alex Schulmann zum Beispiel. Das sind so zwei Autoren, die schreiben autofiktional. Und da bin ich hin und weg. Aber noch das größere Erweckungserlebnis war beim Thema Briefromane. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe da auch immer mit gefremdet und habe mich davor gefürchtet. Ich
warum
eigentlich? Das hat immer so für mich so eine Langeweile umgeben. Ich weiß nicht, was ich da früher gelesen habe, dass sich dieser Eindruck so verfestigt hat. Und da haben wir ein Buch sogar zweimal versehentlich vorgestellt. So gut ist es, nämlich Deine Juliet. Und aber der entscheidende Briefroman, der wirklich wie ein Hammer wirkte, war Adressat unbekannt. Und ich weiß noch, wie ich es gelesen habe und wie ich schockiert und wirklich auch erschüttert war und wie ich das Buch habe sinken lassen mit offenem Mund. Das ist ein ganz schmales Buch, ein Briefwechsel zwischen Max Eisenstein und Martin Schulze. Und die beiden hatten eine Galerie in San Francisco und Martin geht dann zurück nach Deutschland, nach Nazi-Deutschland und wird, und man spürt es in seinen Briefen, wird Nazi. Und Max Schwester, eine Jüdin, die war mit dem Martin zusammen, die waren mal ein Paar, die ist in Deutschland und die gerät in Probleme, die bekommt Probleme und sie wird in Martins Nähe ermordet und der tut nichts dagegen. Und dann rächt sich Max mit Briefen. Und das ist so der Twist, kann man jetzt nicht mehr verraten. Und meine Augen wirklich weiteten sich beim Lesen. Ich habe Puls bekommen. Es ist ein Buch von 1938. Also noch mittendrin in der Nazi-Zeit. Später wiederentdeckt und ich habe es schon oft verschenkt und nur begeisterte Reaktionen bekommen. Das Buch hat 64 Seiten nur, aber wirklich mehr Sprengkraft und mehr Wumms als manch tausendseitiges Epos. Und für mich war das wirklich das Erweckungserlebnis, was Briefromane an Spannung und an Dramatik können. Wirklich irre. Adressat unbekannt. Es ist in mehreren Verlagen erschienen, unter anderem bei Rowohlt. Das Buch hat 64 Seiten und kostet 13 Euro.
Und wir hatten uns noch was überlegt für die Show, und zwar Verkleidung. Ja. Alle waren aufgerufen, als Buchcharakter ihrer Wahl zu kommen. Und wir haben auch einen Preis ausgelobt und tatsächlich haben sich einige getraut, sich zu verkleiden. Wir haben gesehen Tilda aus 22 Bahn, also eine Frau, die den ganzen Abend im Badeanzug mit so einem Handtuch drum gewickelt und einer Badekappe mit so einer Schwimmbrille obendrauf rumgelaufen ist. Also Wahnsinn. Dafür nochmal vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast. Wir hatten
jede Menge Oktopoden, die wir gesehen haben, als Tasche, als Kopfschmuck, als kleines Wesen, das auf die Schulter genäht war. Also da gab es auch ganz viele, die kreativ sich mit diesem Oktopus auseinandergesetzt haben.
Wir hatten Elizabeth Bennet, die hat mir übrigens auch nochmal geschrieben, die sich als Elizabeth Bennet verkleidet hat und meinte, es war schon ein bisschen eine Überwindung, das zu machen, aber sie war froh, dass sie sich verkleidet hat, weil sie dadurch mit ganz vielen an dem Abend ins Gespräch gekommen ist, ganz anders nochmal, als es vielleicht gewesen wäre, wenn sie in normaler Kleidung gekommen wäre.
Elizabeth Bennet, die Hauptfigur aus Stolz und Vorurteil von Jane Austen.
Genau, wir hatten den grauen Herrn aus Momo.
Und wir hatten aus Harry Potter Professor Trelawney, die mit einer leuchtenden Kugel in der Hand den ganzen Abend verbrachte. Das auch war das auch war so sehr, sehr schön.
Den ganzen Abend hatte sie diese leuchtende Kugel auf der Hand und hat sie durch das Foyer und durch den Saal getragen.
Und wir haben uns auch verkleidet. Ich kam als Hundemetapher und Jan kam als Schinken. Da brauchen wir ein bisschen Kontext.
Ja, es ist aus einem Lieblingsbuch von mir, Wer die Nachtigall stört. Als wir sagten, wir verkleiden uns, hatte ich sofort dieses Bild im Kopf. Scout, die Hauptfigur, ein kleines Mädchen, geht zu einer Schulaufführung als Schinken verkleidet. Dort werden die großen Errungenschaften der amerikanischen Landwirtschaft angepriesen. Sie ist der Schinken, hat das Kostüm selbst gebastelt. Und das wird dann ganz dramatisch, weil sie in diesem Schinkenkostüm dann überfallen wird und gerade noch so gerettet wird. Und dann dachte ich, das mache ich auch. Einmal als Schinken auf die Bühne zu gehen.
Und wurde erkannt.
Und es wurde tatsächlich erkannt von sogar zwei Personen. Eine hatte mir geschrieben, ich habe gerade das Buch beendet, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als du da als Schinken auf die Bühne kamst. Ich hatte aber auch noch ein zweites Kostüm dabei im Vorfeld, eine Blechtrommel, denn ein bisschen Nobelpreisträger-Input musste auch sein. Da ging ich als Oskar Matzrath und jetzt habe ich so viele Wörter für unser Bullshit-Bingo in einem Satz untergebracht.
Und Katharina hat sich nicht ganz verkleidet unter dem Vorwand, dass ja jemand auf der Bühne moderieren muss, während Jan und ich hinter dem Paravent verschwinden, hat sie denn eine kleine Oktopusmütze immerhin sich aufgesetzt.
Ja, einer musste ja die Veranstaltung weiter betreuen. Und außerdem möchte ich nochmal dazu sagen, ich wollte sehr gerne, wir waren, Daniel und ich waren ja in Köln im Verkleidungsladen, wo wir sehr viele schöne Dinge angeprobiert haben. Aber das, was ich eigentlich haben wollte, nämlich das Kleid von Scarlett O'Hara, das sie sich aus den alten Vorhängen auf Tara genäht hat, samt grüne Samtvorhänge, das gab's nicht. Das hätte ich sehr, sehr gerne angezogen. Wobei das hätte vielleicht auch ein bisschen zu lange gedauert, das anzuziehen. Ihr musstet ja einfach nur in so vorgefertigte Dinge einmal kurz reinschlüpfen.
Also ich sag mal, die hatten ja kein Drachenkostüm, aber ich hätte das Dinosaurierkostüm, das du anhattest bei dem Karnevalsladen, das hätte ich gelten lassen.
Das ja, war, aber das habe ich dich gefragt, als wir da waren. Habe ich gesagt, kann ich dieses Kostüm nehmen und als Torn aus Fourth Wing gehen? Da hast du gesagt, nee, das ist ein Dino, das giltet nicht.
Ja, als Tarn, es hätte ja irgendwie so ein anderer, so ein Drache aus der dritten Reihe, dann hätte ich das vielleicht irgendwie gelten lassen.
Nächstes Mal sehr gerne, das war auch ein sehr schönes Kostüm.
Also wir haben drei aus unserer Sicht dann besonders gelungene Kostüme, also besonders gelungene, besonders schöne Kostüme auf die Bühne gebeten. Ellen war da aus dem Lesekreis Göttingen, die kam als Anne von Green Gables und ich habe sie gefragt, warum sie ausgerechnet als diese Figur zum Fanfest gekommen ist.
Ach ja, also ich habe das geliebt als Kind und ich habe es auch vor kurzem nochmal gelesen und das war wieder total schön. Ich habe halt rote Haare und das ist nicht immer schön als Kind und ich konnte die einfach total gut verstehen. Also
Und du hattest zufällig so ein Cottonkleid, so oder wie man das nennt.
Hattest du zu Hause im Schrank?
Nee, ich habe eine Nachtschicht eingelegt. Also ich habe irgendwann gestern... Also den Koffer hatte ich, den habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft und ja, gestern habe ich die Verkleidungskiste durchgeguckt und da waren allerhand Sachen drin. Harry Potter wäre auch eine Option gewesen, aber irgendwie kam mir dann die Anne of Green Gables Geschichte in den Kopf und dann habe ich halt schnell noch genäht. Genau. Und,
wunderbar. Also das verdient einen Preis. Super, ganz toll.
Die sah wirklich genau aus wie Anne of Green Gables, habe ich sofort erkannt.
Und auch ausgezeichnet haben wir Magdalena, die ist als Behemoth gegangen. Das ist eine Figur aus Der Meister und Margarita. Und sie trug eine Katzenmaske, hatte eine Pistole in der Hand und eine Gabel mit einem Pilz darauf. Und ich habe sie auch gefragt, warum denn eigentlich dieser Klassiker Der Meister und Margarita? Ist ja keine Figur, auf die man sofort kommt.
Ich mochte einfach die Idee einfach eines Klassikers und ich mag das Buch sehr. Und das habe ich auch schon öfter gelesen und je öfter man es liest, desto mehr Details entdeckt man auch. Und
das Lustige ist, Magdalena war am nächsten Tag auch bei unserem Lesekreistreffen und ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Ich habe sie gar nicht mit dieser Verkleidung in Einklang gebracht. Und dann hatten wir noch auf der Bühne Flavia de Luz. Das ist eine Figur aus einer Kinderdetektiv Romanreihe. Flavia de Luz ist eine Hobbydetektivin, so die Reihe spielt so in den 50er Jahren. Und Katrin hatte sich als Flavia verkleidet und sah auch wirklich ganz großartig aus, hatte so ein schwarzes Kleid an oder so eine altmodisch wirkende Tasche und so einen weißen Kragen. Und die sollte uns natürlich auch nochmal erzählen, warum sie sich für diese Figur entschieden hat.
Ja, also ich finde die sehr sympathisch. Sie ist ja erst 11 Jahre alt und ich finde es ganz süß, wie sie ihre Schwestern immer so ein bisschen ärgert. Und ich habe sogar den Autor angeschrieben und habe versucht rauszufinden, was für eine Tasche Flavia hat. Aber er hat nicht geantwortet. Also ja, weil ich dachte, was trägt sie denn? Schulranzen, Aktenkoffer? Sie ist ja so eine Chemikerin, aber ich konnte es nicht rausfinden.
Ich finde, das sieht sehr überzeugend aus. Ja, also insgesamt kamen tatsächlich mehr Leute, als ich gedacht hätte in der Verkleidung. Aber immer noch viel zu wenig. Ich hoffe, wenn wir das nochmal ausrufen, das Verkleidungsmotto, dass dann mehr Leute kommen. Vielleicht mal eine Verkleidungsedition. Dann könnte ich auch diesen Drachen geben.
Aber es war trotzdem auch spannend zu sehen, bei denen, die sich verkleidet hatten, was das ja auch über sie aussagt. Was für Buchcharaktere hat man sofort im Kopf? Als was geht man dann zu so einer Veranstaltung? Und ich war auch überrascht über eure Kostüme. Denn wir haben uns ja eigentlich auch schon sehr gut kennengelernt innerhalb von 5 Jahren Eat, Read, Sleep. Wissen mittlerweile, was wir gerne essen, nicht so gerne essen. Aber auch viele andere Details aus unserem Leben haben wir mittlerweile miteinander geteilt. Und trotzdem gibt es vieles, was wir auch nach 5 Jahren noch nicht wissen. Und deswegen hat sich unsere Redaktion ein kleines Spiel ausgedacht. Sie haben uns Fragen gestellt, die wir dann auf der Bühne beantworten sollten. Und da waren viele kleine Fragen in einem Kasten, in einer kleinen Zettelbox. Und Katharina hat sie vorgelesen. Und ich sag mal gleich die erste Frage, die hatte es direkt in sich.
Hat Katharina schon mal ein Buch verbrannt?
Verbrannt?
Also man hört vielleicht unsere Verwunderung über diese Frage, denn eigentlich war für uns das doch, Daniel, ziemlich klar. Man verbrennt doch keine Bücher. Und Katharina, die ja nicht mal ein Eselsohr in ein Buch reinmacht, so wie ich, die kann doch keine Bücher verbrennen. Aber dann?
What?
Tatsächlich hat Katharina den grünen Daumen hochgehoben. Wir hatten da so Schilder, für einen roten für, das habe ich noch nicht gemacht, und einen grünen für, das stimmt. Und es stimmte, Katharina.
Schockmoment im großen Sendesaal in Hannover.
Ja, tatsächlich. Also wir wollten ja ehrlich sein, es war auch nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Also ich war auf einem Wochenendtrip mit
Frag
Freundin.
Mal das Buch. Ja.
Ich war auf einem Wochenendtrip mit Freundinnen an der Ostsee. Da gab es einen Ofen und es gab auch Brennholz. Was es nicht gab, waren diese kleinen Sachen, ich bin kein Fachmann in Feuer machen, für die Erstanzündung. Also so ganz dünne Späne oder irgendwie sowas. Und das braucht man ja aber offensichtlich, um Feuer zu machen. Ich hatte aber ein Buch dabei, das ich da als richtig schlecht herausgestellt hat schon. Ich habe da vorher schon drin gelesen und merkte schon, das ist wirklich ein ganz schlechtes Buch, ich mag das gar nicht. Und deshalb habe ich das dann genommen, um dieses Feuer anzuzünden. Das würde ich ja normalerweise nie machen, wisst ihr ja. Ich mache ja gar nichts schlimme Sachen mit Büchern. Aber wenn es hart auf hart kommt, also frieren oder ein schlechtes Buch opfern, ich weiß nicht, was würdet ihr denn da wählen?
Erstmal eine Decke vielleicht.
Zum Feuer machen?
Nein,
ach
aber
so.
Zum Samstag. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, das war keine Alternative. Was war denn das für ein
das
Buch?
Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Also ich habe sogar schon Bücher aus, ähnlich wie Arno Geiger, aus Altpapiercontainern gerettet, die ich gar nicht lesen wollte, weil ich nicht ertrug, dass sie da liegen. Und immer, wenn ich durch Straßen gehe und da liegen Bücher und ich sehe, es regnet gleich, bin ich auch versucht, sie mitzunehmen. Verbrennen, nee, ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen.
Das ist ja auch meine Herangehensweise, das kann ich auch verstehen. Ich habe zwar noch nichts aus dem Altpapiercontainer geholt, aber ich tue mich auch wirklich schwer, auch nur Bücher ins Altpapier zu tun. Das war eine Notsituation.
Aber erhellend, das ist auch lustig für uns, weil wir etwas über uns gelernt haben. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb für euch nochmal 2 Fragen, bei denen wir auf der Bühne blank ziehen mussten.
Ich habe eine Gemeinsamkeit mit der Autorin Caroline Wahl, eine Schwäche für Stofftiere.
Ja, man hört dich schon seufzen, Daniel. Du hast als einziger den Daumen hochgereckt bei der Schwäche für Stofftiere. Ist dir das unangenehm?
Nein, aber naja, das ist ja so ein bisschen so, wenn man als Erwachsener so eine Liebe zu Stofftieren hat.
Stofftierfetisch hat.
Das F-Wort wollte ich jetzt nicht sagen. Ich hatte als Kind ganz viele Stofftiere und irgendwann habe ich sie mal aussortiert und weggepackt auf dem Dachboden. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich meine neue Liebe zu Stofftieren entdeckt. Es gibt da so ein kleines Zebra und so einen kleinen Löwen. Die sind auch anders, die sehen irgendwie auch anders aus und zu denen habe ich eine andere Beziehung. Oh Gott, wie das klingt, wenn ich jetzt sage. Ja. Und ich war mit Katharina in München unterwegs, wir waren in so einem Steiftier-Flagship-Store und da hat sie mich, ich hatte schon die EC-Karte in der Hand, ja, wollte so einen kleinen niedlichen Teddybären kaufen, ich konnte mich aber dann gerade noch dagegen wehren, weil wir haben, glaube ich, zu Hause jetzt so viele Stofftiere, dass es einen Aufnahmestopp geben muss. Edwin, mein Partner, der hat ist gerade in Kolumbien und der hat da noch einen Löwen gerade organisiert.
Oha.
Also ja, der Zoo ist schon, kann Hagenbeck Konkurrenz machen.
Aufnahmestopp für Stofftiere bei Kaisers zu Hause. Ja, und Jan hat natürlich auch seine Frage abgekriegt.
Ist Jan ein begnadeter Karaoke-Sänger von ABBA-Songs?
jeder von uns hat den grünen Daumen sofort hochgerissen, weil wir es natürlich Jan alle zugetraut haben, dass er aber Karaoke singt.
Ja, die Frage war ja auch schon so speziell, das kann dann ja eigentlich auch mal stimmen. War auch so. Ich war auf einer Buchpremiere. Hier in Hamburg wurde der Ziegel vorgestellt. Das ist ein Sammelband von Hamburger Autorinnen und Autoren. Und die Idee der Vorstellung war aber, es wird ein bisschen gelesen und dann wird Karaoke gesungen. Und wir saßen da, erst trauten sich nur einige wenige und dann wurde mein Name aufgerufen, weil ich auf den Zettel geschrieben wurde mit Dancing Queen von ABBA. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr drumherum, aber trotzdem, ich habe es auch sehr geliebt, denn ich mag Karaoke sehr, sehr gerne.
Und ach echt?
Ja, doch. Also auf Karaoke feiern bin ich immer etwas zögerlich, aber dann, wenn ich einmal anfange, dann gebe ich das Mikro gar nicht mehr her. Aha. Mein Mann erzählt auch immer sehr gerne oder sehr immer noch traumatisiert von dem Tag, wo wir bei Freunden Karaoke singen waren. Und ich habe ihm das Mikro aus der Hand gerissen, weil ich fand, ich könne dieses Lied doch jetzt unbedingt noch besser und schöner singen, weil ich unbedingt wollte. Insofern, es gibt auch Videos davon, von diesem Karaoke-Auftritt, die irgendwo im Netz versteckt sind, aber die müsst ihr selber suchen.
Die stellen wir auch auf die Seite.
Interessant, interessant. Nächstes Team-Event, Karaoke singen, würde ich sagen.
Ja, Karaoke ist ja auch Ablesen von Worten und sowas haben wir auch ein bisschen gemacht, nämlich so eine Performance, aber next level. Also wir haben uns Romeo und Julia vorgenommen und die Handlung erzählt, aber vorher das Publikum gebeten, 6 Begriffe zu nennen, die wir in diese Handlung, dann in die Erzählung einbauen sollen. Und so klang das dann und ich bin gespannt, ob ihr die 6 Begriffe aus dem Publikum identifiziert. Aufruhr in den Straßen von Verona. Es gibt Pöbeleien und Rangeleien zwischen 2 Familien, nämlich den Montagues und den Capulets. Und einer ist nicht dabei, Romeo. Warum? Es geht ihm schlecht. Er ist ein bisschen depressiv. Warum? Hat er Fußpilz? Nein, er hat Liebeskummer. Es geht um Rosalinde, Rosalinde die Kühle. Sie will nichts von ihm.
Und deswegen begibt er sich zu seinem besten Freund Mercutio und klagt ihm sein Leid und sagt, wenn ich Rosalind nicht haben kann, dann kann ich keine einzige haben. Es geht mir so schlecht. Diese Liebe, sie ist der Diktator meines Herzens. Rosalind, sie beherrscht alles. Sie ist der Tyrann, dem ich mich widmen möchte.
Und dann findet ein Maskenball statt und Romeo sagt, lass uns zum Maskenball gehen, bestimmt gibt es Marmorkuchen und vielleicht treffe ich eine neue interessante Frau. Tatsächlich trifft er Julia Capulet, schockverliebt. Leider ist sie aus der falschen Familie, selbst wenn dort keine Elefanten leben, aber sie sind stark verfeindet.
Nach dem Ball trennen sie sich und Romeo übersteigt die Mauer zum Park in dem Haus, in dem Julia wohnt. Und sie spricht so mit sich selbst und hat so Liebesschwüre auf den Lippen. Und er will ihr antworten und dann tut das auch. Und sie haben auf dem Balkon einen ersten innigen Moment. Und Gott, wie komme ich da denn jetzt raus?
Einen ersten
innigen Moment.
Und nicht die Gummi.
Nein, das kommt ja erst später.
Wir machen erstmal ein bisschen Plotstrecke.
Ah, wir machen
sie sagt noch nicht das mit der Nachtigall, aber sie sagt, Romeo, oh Romeo, warum bist du Romeo? Ja, und das ist die Tragödie in a nutshell. Warum ist der Romeo und nicht jemand anders? Falsche Familie. Und jetzt könntest
das ist ja geradezu ein Hilfeschrei.
Genau, genau.
Ja, und dann, um voranzugehen, treffen sie sich wenig später zu ihrer ersten Nacht. Er bleibt bei ihr und eigentlich möchte er nicht gehen. Aber sie müssen ja gehen, weil wenn der Morgen graut, dann kommt ja möglicherweise jemand ins Zimmer von Julia rein. Und deswegen schaut er sie an und sagt, hörst du diesen Vogelschrei? Ist bestimmt die Lerche, die den Morgen heranruft. Sie sagt, nein, nein, es ist die Nachtigall und nicht die Gummiente.
Ich glaube, das können wir ruhig mal weiter ausarbeiten, oder? Das war witzig, ne? Also Klassiker als Impro-Synopsis. Wir brauchen bloß ein paar mehr Begriffe, die sind uns sehr schnell ausgegangen.
Ja, auf jeden Fall.
Also Romeo und Julia, die Handlung ist zu lang. Ja, da passiert so viel.
Nächstes Mal mehr Begriffe, aber das kriegt auf jeden Fall nochmal einen Versuch bei einer der nächsten Veranstaltungen.
Oder Bücher ohne Handlung, ich sag nur Strickladen.
Ja, und auch hier kann ich nur wieder appellieren, das ist auch was für den Deutschunterricht oder für Lesekreise oder für irgendwelche Freundesgruppen, einfach mal da so ein Impro-Zusammenfassung zu machen. Macht wahnsinnig viel Spaß.
Und dann gab es noch eine Weltpremiere. Wir haben unser Eat, Read, Sleep Book Journal vorgestellt. Das ist ein Lesetagebuch.
Unser neues Book Journal, da sind wir ja wahnsinnig stolz drauf. Das sieht richtig schön aus. Book Journal, das ist so ein Eintragebuch. Da kann man auf sehr vielen Seiten zu jedem Buch, das man gelesen hat, schreiben, wie man es fand, welches Genre, was einem besonders gefallen hat, vielleicht ein Zitat. Und dann gibt es so Sonderseiten. Meine liebste Sonderseite ist, da habe ich sehr dafür gekämpft mit dem Verlag, dass die hier drin ist, How to draw a book, also wie man ein Buch zeichnet. Das ist hier eine Anleitung, falls man mal irgendeine, keine Ahnung, eine Postkarte oder sowas mit so einem kleinen Buch verzieren möchte. Und wie man Bücher besonders schön einpackt. Da kommen wir wahrscheinlich Weihnachten nochmal drauf zurück. Hier mit diesem Kimono-Style, wo man noch so kleine Sachen reinstecken kann. Ah. Das ist hier ganz genau beschrieben und ich glaube, das gibt es auch sonst nirgendwo so nachzulesen. Also wunderbar. Ganz viele herrliche Details. Das Eat, Read, Sleep Book Journal, jetzt im Handel erhältlich. Oder Daniel, das möchtest du doch gleich mit nach Hause nehmen.
Es ist wirklich, es sieht wirklich sehr schön und es ist in den Eat, Read, Sleep Farben. Also wir haben ein schönes, kräftiges Orange und auch so einen schönen orangefarbenen Farbschnitt. Schön.
Ganz schön. Und es gibt auch
wertig als Geschenk.
Sehr wertig als Geschenk. Und es gibt auch noch jetzt neu einen Eat, Read, Sleep Tageskalender für 2026.
Kommt schneller, als man denkt.
Insofern deute ich schon mal vorsichtig an, falls man das zu Weihnachten verschenken möchte, vielleicht jetzt schon mal tätig werden.
Mit Buchtipps?
Was ist mit noch Buchtipps, Rezepten, Quizfragen natürlich, Zitaten, so kleine Smalltalk-Infos. Also im Grunde alles, was unseren Podcast ausmacht, ist da Tag für Tag drin. Also hat man ganz sehr Freude dran.
Mit Itu-Zieb durchs Jahr. Ich habe mir schon ein paar gesichert für Weihnachten.
Sehr gut.
Ja, und Quizfragen dürfen tatsächlich auch in der Jubiläumsfolge nicht fehlen.
Ja, wir nehmen dann nicht die von der Show, die waren mit Bildern, das können wir hier nicht machen. Wir haben extra für euch hier nochmal exklusive Quizfragen zusammengestellt. Jeder darf eine.
Das Quiz.
Ich habe für meine Frage Buzzer mitgebracht. Funktionieren die?
Ja,
sehr gut, durchaus. Okay. Ich habe 5 Begriffe und ihr müsst sagen, welcher Gast aus den letzten 5 Eat, Read, Sleep Jahren damit gemeint ist. Also welcher Gast damit verbunden ist.
Eine Art Litty Click.
So, ja, es gibt nur immer einen Begriff. Okay. Also, war ganz einfach.
Also ein Begriff pro, also sind eigentlich 5 Fragen. Nur
ja,
damit
genau.
Ich richtig
Du okay. bekommst jetzt einen Begriff.
Ich bin ganz aufgeregt.
Nein, du bekommst einen Begriff und dann steht für diesen Begriff unmissverständlich ein Gast. Und es ist ganz einfach.
Und der erste Begriff lautet. Wer zuerst weiß, buzzert.
Genau. Und der erste Begriff lautet Westkuchen. Katharina.
Helga Schubert,
super. Zweiter Begriff, Hand aus der Wand.
Sebastian Fitzek.
War eine spannende Geschichte. Katharina ist ganz aufgeregt. Gesunde Kekse.
Jan. Maike Werkmeister.
Jan war früher.
Maike Werkmeister.
Aber du wusstest nicht wirklich. Du hast gestockt.
Ich esse keine Eier. Jan.
Katharina.
Nein.
Ein Gast. Tobi Schlegel.
Ja. Tobi Schlegel. Wir in Mannheim und hatten die Eierschecke und jetzt essen alle. Und er sagte, sorry, ich esse keine Eier. Stille im Saal.
War ein bisschen das nicht Launer.
Katharina isst keine 4-Minuten Eier.
Kein Gast.
Er war kein Gast, genau. Und der letzte. Teezeremonienmeister. Jan.
Sebastian Stürz.
Mit dem haben wir eine ostfriesische Teezeremonie versucht und es ist total schief gegangen. Hat alles auseinandergenommen.
Das ist ein herrliches Spiel. Können wir das noch länger machen? Das gefällt mir sehr gut. Dagegen fällt meine Quizfrage total ab.
Wir sind trotzdem gespannt.
Wer ist ja trotzdem gespannt? Okay. Ich habe es ein bisschen in die Statistik. Das ist ja so mein Steckenpferd. Klammern not. aber mit Hilfe von ChatGPT ging's. Wie viele Folgen, inklusive aller Sonderfolgen, hat unser Podcast? Bis jetzt. Tja.
Also, wir
ihr könnt jeder eine Zahl tippen.
39 plus Buch. 170.
169.
Es sind 159.
Ah!
Ich habe auch eine Statistikfrage, eine Schätzfrage für euch. Wir stellen ja Bücher aus ganz vielen unterschiedlichen Verlagen vor. Mhm. Wie viele Verlage haben wir mindestens schon mit einem Buch bei uns im Podcast vorkommen lassen? Mindestens. Da wir nicht in unseren Shownotes alle Verlage bei allen Buchladenfolgen aufgezählt haben, bin ich nicht ganz sicher, ob die Zahl hundertprozentig stimmt, aber ich weiß, wie viele es mindestens sind. Was schätzt ihr?
Mindestens.
Das ist ganz schwer zu sagen.
Wie viele es Verlage es überhaupt gibt. Ich sag mal 100.
Ja, dann sag ich 99. Ja, ich meine, also es sind weniger als 100.
Ich sage mal, Katharina hat gewonnen. Es sind mindestens 170.
Oh, wow.
Das hat
wow.
mich auch sehr verblüfft.
Das ist ja...
Aber wir haben wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt. Der Super. Rote Katze Verlag war ein kleiner, den du letztens vorgestellt hast. Stimmt. Mixed Vision, viele Kinderbuchverlage. Aber eine ganz, ganz große Vielfalt. Also mehr als 170 Verlage. Da kann uns keiner vorwerfen, dass wir uns nur auf die großen beschränken.
Wunderbar. Und um noch ein paar Zahlen hier reinzuschmeißen, das war es erstmal hier mit unserer Sonderfolge zu 5 Jahren Eat, Read, Sleep. Und 5 Jahre Eat, Read, Sleep, das heißt mehr als 3000 Buchtipps. Wir haben es gerade gehört, 159 Folgen inklusive aller Sonderfolgen, 53 Live-Shows.
Wahnsinn, das ist auch eine große Zahl.
Oder? Und sehr viel Koch- und Back-Know-how. Später sozusagen sitzen wir jetzt hier. Und wir sind da schon ein kleines bisschen stolz.
Ja, so ein bisschen Tim Melzer-Vibes gibt es bei mir auch in meinem Leben mittlerweile.
Du hast auf jeden Fall sehr viel gelernt, möchte ich sagen. Sehr viel gelernt.
Vielen Dank euch allen fürs Hören, für die Buchtipps, für Diskussionsbeiträge, fürs Weitersagen, fürs Werbung machen, fürs Mitlesen, fürs Mitdenken und fürs Mitlachen.
Wir sind gespannt, wie sich diese großartige Community weiterentwickelt, die jetzt übrigens einen Namen hat. Auch darüber haben wir beim Fanfest abgestimmt. Die Eat, Read, Sleepies haben gewonnen. Könnt ihr damit leben? Keine Sorge, so oft werden wir den Namen nicht verwenden. Aber wir haben doch festgestellt, dass es für den Austausch ganz schön ist, dass auch unsere Community, wie die Swifties, jetzt einen Namen hat.
Es gab noch Alternative, wie war das? Mousse au Bocola.
Mousse au Bocola.
Und die Büchergourmets beispielsweise.
Oder die Büchergourmets. Ich finde Eat, Read, Sleepies auch ganz
niedlich. Ja, das ist niedlich. 53 Live-Shows, also die Zahl hat mich jetzt gerade nochmal gerockt und geschockt und keine dieser Live-Shows und keine Logistik wäre möglich ohne unsere liebe Kollegin Birgit. Birgit Labs, die vielleicht viele von euch auch schon jetzt gesehen haben, zum Beispiel beim Fanfest oder auf den Live-Veranstaltungen, die organisiert wirklich alles schmerzlos oder manchmal mit unter vielen Schmerzen und fleißig und Tag und Nacht. Und wir müssen nur noch da sein und auf die Bühne kommen. Und Birgit hat alles vorbereitet. Also Birgit, ohne dich wären wir nichts.
Ja, danke wirklich, Birgit. Oder? Du steckst hinter so vielen Sachen, das merkt man gar nicht. Auch diese Book Journal, der Kalender, das ging natürlich auch die Impulse von ihr aus und für ganz viele andere Details. Unser Merch, also man kann gar nicht so viel aufzählen. Deswegen anlässlich dieser Jubiläumsfolge nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Birgit.
Es geht natürlich auch weiter. Nach dem Fanfest ist vor der nächsten Folge. Nach einer Woche im Partymodus stürzen Katharina und ich uns wieder in den Alltag, denn wir sind schon in den Vorbereitungen für unsere nächste Diskussion.
Für unsere nächste Folge, genau, das wird wieder eine ganz normale, reguläre Folge. Der Bestseller ist ja schon ausgelost.
Claire Leslie Hall, Wie Risse in der Erde ist das Buch. Ich bin schon zur Hälfte durch.
Ich nicht, ich muss noch lesen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Falls ihr das Buch gelesen habt, wie üblich, schreibt uns gern eure Meinung dazu an eatreadsleep@ndr.de. Und ich freue mich auf die Diskussion. Jan, ich weiß ja wie gesagt noch gar nicht, was auf uns zukommt, auf mich zukommt. Ich weiß, dass es ein Buch ist, was uns auf der Buchmesse vom Verlag sehr ans Herz gelegt wurde. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen. Wir gucken mal, was da nächste Woche kommt.
Ich bin gespannt. Es spielt in England. Es könnte dir also nicht ganz fern sein.
Ah, das ist ja schon mal gut.
So, das war unsere Sonderfolge zu 5 Jahre Eat, Read, Sleep. Und ab jetzt freuen wir uns auf die nächsten 5 Jahre.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Jetzt freue ich mich erstmal noch auf ein Stück kalter Hund. Wo ist
ja.
denn das hier?
Ja, ich habe auch noch ein Stück.
Es ist reichlich.
Ist reichlich da und es ist ein bisschen abgebröselt. Aber das ist ja gut. Spricht
Sinn
hier
der Sache. Ja.
Qualität überhaupt nicht, gar nicht.
Also wenn es nach Eva Menasse geht.
Und jetzt noch ein ganz besonders schöner Podcast-Tipp von uns. Ein anderer NDR-Podcast hat nämlich auch gerade Jubiläum gefeiert. 100 Folgen Flexikon. Unsere lieben Kolleginnen Anne und Steffi haben mit diesem Podcast wirklich ein ganz besonderes Format erfunden. den Laber-Podcast mit Bildungsauftrag.
Ja, ja, die beiden suchen für euch nach Antworten auf Fragen, die ihr euch unbedingt mal stellen solltet. Also, wie lügt man glaubwürdig zum Beispiel? Wie werde ich Influencer? Wie mache ich Schluss, ohne gehasst zu werden? Und sind die Leute im Swingerclub wirklich so sexy wie auf den Werbetafeln?
Steffi und Anne sprechen getrennt voneinander mit ExpertInnen und präsentieren sich und euch die Ergebnisse. Ein Thema, ganz verschiedene Sichtweisen.
Ja, richtig witzig, überraschend und wahnsinnig sympathisch die beiden. Das Flexikon alle 14 Tage, immer dienstags kommt eine neue Folge und den Link packen wir euch in die Shownotes.